The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast, Journalist, Autor und Betreiber der Seite Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller über 3i Atlas, ein interstellarer Himmelskörper, der sich auf merkwürdige Weise auf uns zubewegt. Hallo, liebe Carla.
Hallo, lieber Chris, wie geht es dir?
Es ist Herbstanfang und es geht mir, also ja, noch nicht offiziell, aber gefühlt, und deswegen geht es mir sehr gut, weil ich liebe den Herbst.
Oh, achso, nee, ich habe jetzt eine andere Antwort erwartet. Ich habe jetzt gesagt, dass du sagst, dass es dir deswegen schlecht geht.
Nee, gar nicht.
Freut mich prinzipiell erstmal, dass es dir gut geht, aber ich weiß nicht. Also ich finde, so ein bisschen sommerlich könnte es schon noch sein. Es war jetzt nicht so ein toller Sommer, muss man ja sagen.
Ach, naja, es geht. Der Sommer ist, wie er ist, so jetzt reden wir über das Wetter, gell? Aber der Sommer ist halt hier in Deutschland so. Wir hätten mal auch so einen Wetterexperten einladen können hier in die Sendung.
Ja, stimmt, eigentlich schon. Aber mit dem hätte ich was zu bereden gehabt. Da ist ein ernsthaftes Vier-Augen-Gespräch geworden.
Der ist ja nicht dran schuld.
Naja, mal gucken.
Und wer weiß, muss man sagen, um eine geschickte Überleitung zu finden, ob das Wetter nicht in Zukunft eine niedere Rolle spielen wird in unser aller Leben, falls das interstellare Objekt, das sich mit rasender Geschwindigkeit der Erde nähert, nicht ein Komet ist, wie angenommen, sondern wie verschwörerische Seiten berichten, ein UFO, ein außerirdisches Raumschiff, das gekommen ist, um uns zu vernichten.
Ja, jetzt habe ich Angst. Bis vor der Sendung war ich eigentlich entspannt, jetzt habe ich Angst. Du hast es auf jeden Fall gut angeteasert. Ich bin sehr gespannt, was wir heute erfahren, ehrlich gesagt, was er uns erzählen wird.
Genau, ich muss ganz kurz sagen, der Andreas Müller ist bei uns zu Gast. Der war schon zweimal hier beim Peckhams Talk. Er war in meiner Film-Talkshow auch schon zweimal. Er betreibt die Seite Grenzwissenschaft aktuell und ist Buchautor, Journalist, Kornkreisforscher, beschäftigt sich auf, natürlich wie ihr das von uns hier gewohnt seid, seriöse Weise mit unerklärlichen Phänomenen.
Genau. Wir sind seriös, wie man sieht, deswegen laden wir auch immer nur sehr seriöse Gäste ein. Also bei uns top seriös, also 100%.
Aber sowas von. Das ganze Geschwurbel, das findet ihr woanders. Da müsst ihr jetzt gerade mal umschalten in den Schwurbelsender, aber wir sind das hier nicht. Und hast du, dadurch, dass ich dich jetzt auch eben gefragt habe, wollen wir die Sendung machen mit dem Andreas, hast du das erste Mal über dieses Objekt, das heißt 3i, Atlas, wenn ich es richtig, also wird er noch genau aufklären, der Andreas gleich, wie man es nennt, aber es heißt, glaube ich, 3i, weil es das dritte interstellare Objekt ist, was sich nähert. Hast du vorher schon mal was von dem Ding gehört?
Nein, aber ich muss auch wirklich sagen, ohne jetzt, also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, aber generell das Thema liegt mir überhaupt nicht nah. Deswegen, deswegen bin ich da, genau, damit ich immer mal ein paar blöde Fragen stellen kann. Und es ist aber auch so, dass ich tatsächlich, glaube ich, man ist ja immer so ein bisschen in Algorithmen gefangen. Und dadurch, dass mein Algorithmus weiß, dass ich mich überhaupt nicht dafür interessiere, würde mir sowas auch überhaupt gar nicht angezeigt werden. Also glaube ich schon sehr, ich bin da auf einer ganz anderen Art und Weise irgendwie in politischen Themen oder sowas drin und bin in so dem Spektrum, aber überhaupt nicht in dem Astronomen-Spektrum. Also ich glaube, Meteorologie und sowas ist gar nichts. Und auch erst recht solche, also UFOs und sowas ist, glaube ich, das hat mein Algorithmus verstanden, damit kann die Carla nichts anfangen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob er mich heute irgendwie dazu kriegen wird, dass mein Handy realisiert, ich bin doch interessiert. Vielleicht bekomme ich ab sofort nur noch solche Sachen angezeigt.
Ja, ja, dein Handy hört ja immer mit und dann hört das das und dann...
Vielleicht.
Ja. Also das, früher hat man ja zum Beispiel auch noch Zeitungen gelesen und das sagt dir noch was, oder?
Das sagt mir noch was, ja. Ich lese manchmal Zeitung.
Ja, also das klappt man so auf, kann anfassen.
Genau.
Ja, genau. Und da stehen natürlich alle möglichen Sachen drin. Nicht nur eben dieses, so wie heute zum Beispiel, dieses, dass man sagt, thematisch, ich interessiere mich, also mein Algorithmus zeigt mir das und das, sondern da steht alles drin. Und das sage ich nur deshalb, weil ich zum Beispiel auch eben gerade, als ich nochmal gedacht habe, ich muss das etwas auffrischen, dann habe ich einen Artikel, das war allerdings auch ein Video, aber von der FAZ auch zum Beispiel gefunden. Also auch über jetzt dieses Objekt, also auch seriöse Medien beschäftigen sich damit. Mhm. Nicht nur, weißt du, nicht nur so die Dinge, sondern weil das ist, glaube ich, im Juli das erste Mal aufgetaucht. Es hat eine ungewöhnliche Form und so weiter und so fort. Und natürlich war auch ein bisschen dieser, ja, dieses, was natürlich von sehr vielen Leuten kam, dieses sieht so sehr merkwürdig aus und könnte es so ein UFO sein. Und das ist so groß geworden, dass sich auch die seriösen Medien darauf dann eben gestürzt haben, gesagt haben, was ist das denn eigentlich, ja? So.
Ich finde es aber eigentlich auch ganz schade, dass es so gar nicht seriös häufig betrachtet wird, weil es immer so direkt in die Schwurbelecke quasi geschoben wird. Und ich glaube schon, dass da was dran ist teilweise. Es gibt einfach Sachen, die man vielleicht noch nicht erforscht hat. Und vielleicht ist es heute ein Anfang, dass wir mal auf eine seriöse Art und Weise darauf schauen. Weil ich habe, wenn ich was davon mitbekommen habe, jetzt nicht von diesem Objekt, sondern generell, dann war das immer direkt auf so Seiten, wo ganz viel Werbung war und wo ganz irgendwie ganz komische Sachen waren. Und ich direkt dachte, oh Gott, warum bin ich hier? Und ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich habe einmal ja auch der NASA geschrieben, weil ich Angst hatte, dass wir tatsächlich alle sterben wegen eines unbekannten Flugobjekts. Und dann haben die gesagt, nein, daran ist gar nichts dran. Das kommt nur aus irgendwelchen Schwurbelecken. Deswegen, vielleicht ist es heute ein guter Anfang, dass wir das Ganze ein bisschen seriöser betrachten. Und auch ich vielleicht ein wenig seriöser betrachte.
Das ist ja eine süße Geschichte aus der NASA. Liebe
Ja, der.
NASA.
Ja, ich hatte tatsächlich geschrieben, liebes NASA-Team, und dann hatte mir ein Herr Kevin irgendwas geantwortet. Ich weiß nicht mehr, wie er mir Nachnamen hieß. Und er war total nett und er hat mich erstmal total beruhigt und mir dann noch Seiten gesendet als Link und hat gesagt, dass er es total toll findet, dass man einfach mal nachfragt. Deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Schreibt der NASA, falls ihr irgendwelche Ängste habt. Die sind total lieb. Die nehmen euch ernst. Die freuen sich, wenn sie mal dummen Menschen was erklären können. Ja.
Die freuen sich über Post. Also. Und genau, und Grüße gehen raus an den Herrn Kevin. Nochmal vielen
An,
Dank.
ja, vielen
Ja.
Dank.
Und okay, und jetzt haben wir ja sozusagen einen Stellvertreter der NASA bei uns. Ja. Und den lassen wir jetzt mal rein und dann schauen wir, was wie er uns aufklärt. Uns dummen Nicht-Astronomen. Und da ist er, Andreas Müller. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich bei euch zu sein.
Carla, Andreas, Andreas, Carla, ihr kennt euch noch nicht.
Hallo,
Hallo
hallo.
Carla,
Jetzt
stimmt, wir
kennen wir
hatten noch
uns,
nicht
jetzt
das
kennen wir.
Vergnügen, genau.
Nein.
So, lieber Andreas, also du bist kein Unbekannter hier in meinem Format, warst du schon zweimal, in meiner Film-Talkshow auch schon zweimal, glaube ich, oder sogar dreimal. Wir machen schon einige Zeit etwas zusammen hier im Online-Talk-Bereich und du bist Betreiber der Seite grenzwissenschaftaktuell.de. Du bist Buchautor, Journalist, du bist auch Kornkreisforscher, du beschäftigst dich mit, ja, mit unerklärlichen Phänomenen, sage ich mal. Etwas abenteuerlicher, aber du versuchst natürlich auf seriöse Art und Weise Licht ins Dunkle zu bringen und keine Schwurbeltheorien zu verbreiten. Ja? Was man immer in
Ganz
Deutschland
genau.
betonen muss, finde ich. Man muss hier immer betonen.
Ja, aber ich glaube, das ist jeweils immer eine Frage der Sichtweise. Und wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass also Wissenschaft ist bei Grenzwissenschaft ja auch mit Absicht groß geschrieben im Logo. Und das setzt eigentlich auch so den Maßstab. Ich widme mich den Phänomenen aus einer wissenschaftlichen Perspektive, trotzdem aber nicht blind skeptisch, sondern an den Themen fasziniert und ergebnisoffen. Genau.
Jetzt haben wir uns aktuell hier zusammengefunden, weil ich gesagt habe, oh, da rast ein interstellares Objekt auf uns zu. Also der eine oder andere hat das bestimmt schon, beziehungsweise nicht direkt auf uns zu, aber in unsere Richtung. Der eine oder andere hat das bestimmt schon mitbekommen, weil sich auch sehr viele, auch unseriöse Medien, glaube ich, damit beschäftigen und sagen, oh, das ist ein, vielleicht ein außerirdisches Raumschiff. Das Objekt heißt 3I Atlas, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Jetzt
Ich habe es
richtig,
nämlich schon mal
genau.
falsch gemacht. Ich habe es schon mal falsch gemacht. Ich weiß, hast du mir gleich gesagt, das ist falsch. Das ist aber wegen das dritte interstellare Objekt, gell?
Genau, also I steht für Interstellar. Und ob
Oh.
man jetzt automatisch unseriös ist, nur weil man, ich glaube, darauf kommt man nachher nochmal, vielleicht auch drüber spekuliert, was das sonst noch alles sein kann, sei mal
Ja.
dahingestellt. Die Frage muss ja erlaubt sein.
Absolut, absolut. Dafür sind wir heute da.
Genau.
Das wurde im Juli diesen Jahres das erste Mal entdeckt, gell?
Genau. Zum ersten Mal entdeckt wurde es am 1. Juli sogar. Und in Chile mit einem Überwachungsteleskop gleichen Namens, eben Atlas. Daher kommt dann 3I Querstrich Atlas die Bezeichnung. Später hat man es dann aber auch noch auf anderen früheren Teleskopaufnahmen entdeckt. Und ich glaube, das ist so bis im Mai hat man dann gemerkt, dass man das eigentlich schon entdeckt hätten können.
Was macht denn dieses, was macht das dieses Objekt denn so besonders, dass wir auf einmal so eine Aufmerksamkeit diesem Objekt schenken?
Ja, das liegt vor allem daran, dass es eben, wie die Bezeichnung schon sagt, eben nicht aus unserem eigenen Sonnensystem, Planetensystem stammt, sondern von viel, viel weiter weg herkommt. Das sieht man daran, dass es auf einer sogenannten hyperbolischen Umlaufbahn, also um es ganz einfach auszudrücken, also eine ganz extrem groß gestreckte Kurve durchs Sonnensystem fliegt. Und wenn man die dann weiterdenkt, dann sieht man, okay, das kommt nicht von hier, sondern von ganz weit weg. Und solche Objekte, die nicht aus unserem eigenen Sonnensystem stammen, von denen hat man zwar immer schon angenommen, dass sie, sie natürlich geben muss, dass sie immer da sind, aber entdeckt und als solche nachgewiesen hat man bislang erst drei. Das erste, am bekanntesten, wahrscheinlich auch wegen seinem Namen, Oumuamua. Das zweite war dann der Komet Borisov und jetzt eben Atlas.
Und kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie kann man herausfinden, dass es nicht aus unserem Sonnensystem stammt?
Zum einen ist eben, wenn man sich das Sonnensystem so vorstellt, dass da die Sonne im Zentrum ist und die Planeten drehen sich so auf Kreisbahnen drumherum. Und dann gibt es natürlich auch noch kleinere Objekte, Asteroiden, die aus dem Asteroidengürtel meistens stammen, irgendwie so quer fliegen. Aber wenn man deren Umlaufbahn dann berechnet, dann sieht man, dass das alles irgendwie im Rahmen des Sonnensystems
Ah, okay.
abläuft. Und wenn jetzt ein Objekt kommt, das auf so einer großen Umlaufbahn fliegt, dass sozusagen der Kreis, den man schließen müsste, so groß ist, dass es aus dem Sonnensystem herauskommt, dann sieht man in etwa, dass das eben interstellarer Herkunft ist, also aus einem anderen Planetensystem stammen muss. Und dann gibt es auch noch weitere Merkmale. Zum Beispiel die extreme Geschwindigkeit. Also das fliegt ja mit 60 Kilometern pro Sekunde. Das ist so etwa 600 mal so schnell wie ein Formel-1-Auto und ist damit schneller als alles, was wir so kennen. Also das ist schon relativ gesichert, dass es eben kein Teil, kein Körper aus unserem eigenen Planetensonnensystem ist.
Und wieso kommen so wenige interstellare Objekte in unser Sonnensystem?
Ja, so wenige, das weiß man halt nicht so richtig. Bislang hat man die halt noch nicht als solche entdeckt. Eigentlich geht man davon aus, dass es tatsächlich sehr viel mehr sind und die natürlich auch immer schon gab. Also das fing jetzt nicht erst vor ein paar Jahren mit Oumuamua an. Von daher ist der Begriff und der Name so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen irreführend. Momentan geht gerade ein neues Teleskop, das Vera Rubin Observatory, an den Start und das wird jede Nacht den gesamten Himmel absuchen und da erwarten sich Astronomen und Astronominnen eine Vielzahl von Entdeckungen interstellarer Objekte pro Jahr in den kommenden Jahren. Also das wird jetzt nach und nach mehr und mehr werden und dann sich sozusagen auf so einem Level einpendeln, wie das eigentlich immer schon war. Nur, dass wir sie nicht entdeckt bzw. nicht als solche erkannt haben. Und das geht halt damit einher, dass Teleskope mittlerweile und zusehends eine viel größere Leistungsfähigkeit haben.
Also das heißt aber letzten Endes, dass wir irgendwann wird das für uns gar nicht mehr so ein ganz großes Phänomen sein, dass wir ein interstellares Objekt finden, egal welche Form es möglicherweise hat, und wir uns dann, also es eher gewöhnlich wird, weil wir vielleicht uns mehr damit beschäftigen, sozusagen. Und dann nicht mehr irgendwelche Leute sagen, oh mein Gott, da kommt was und wir wissen nicht, woher es kommt. Und
Genau,
das.
das ist jetzt schon so ein, es ist jetzt schon auch in der Astronomie noch so ein gewisser Hype.
Ja.
Erst recht natürlich in der populären Umsetzung dieser Meldungen. Aber es bleibt natürlich weiterhin total spannend und faszinierend, also aus astronomischer Sicht, weil es eben keine Körper sind, die aus unserem Sonnensystem sind, also nicht von irgendeinem Planeten unseres Sonnensystems stammen, kein Komet, ein Asteroid sind und das kann dann natürlich alles Mögliche sein. Und da es ja auch in anderen Systemen auch andere Bedingungen herrschen, können wir also unheimlich viel nicht nur über dieses System, wo die dann herkommen, erfahren, sondern auch natürlich über unser eigenes, über den Kosmos. Also das sind schon sozusagen ja nicht einmalige, aber aus wissenschaftlicher Sicht einzigartige wahrscheinlich Möglichkeiten, hier im eigenen Sonnensystem Dinge zu erforschen, zu denen wir selbst mit zumindest mal bisheriger Raketentechnologie eigentlich nicht hinkommen können. Das heißt, die Dinger kommen hierher, bieten uns eine relativ kurzfristige und vergleichsweise kostengünstige Alternative zu einer über Jahrzehnten oder Jahrhunderte hinweg streckenden Mission, die man machen müsste, um in ein anderes Planetensystem zu kommen. Man muss sich das mal so vorstellen. Das nächste Planetensystem von uns entfernt, das ist Alpha Centauri. Das sind so rund 4,2 Lichtjahre entfernt und mit der heutigen Raketentechnologie, ich meine, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, aber mal so zusammengefasst, da würden wir hier von einer Reisedauer von Hunderte bis Tausende von Jahren reden. Das ist also eigentlich unrealistisch. Es gibt jetzt so einen Ansatz mit einem der Breakthrough. Starshot-Initiative, die will Miniatursonden anhand von riesigen Lichtsegeln mit Lasern auf die etwa 20-fache nee, nicht 20-fache, sondern 20% der Lichtgeschwindigkeit bringen und wären dann so in etwa 20 bis 30 Jahren in Alpha Centauri. Dann aber natürlich ohne bemannte, also keine Besatzung, sondern das sind ganz leichte Miniatursonden, die haben dann vielleicht bestenfalls eine Kamera an Bord. Das Signal muss dann wieder zurückgespielt werden. Also auch das wäre zwar innerhalb von 20, 30 Jahren, 40 Jahren machbar, aber eben das sind halt solche Zeitumstände, von denen wir hier reden. Und wenn jetzt halt so ein interstellares Objekt hierher kommt, haben wir natürlich eine einmalige Möglichkeit, die mit einer relativ günstigen Sondenmissionen zum Beispiel abzufangen. Man kann dann mit kleinen Satelliten die umkreisen, fotografieren, alles Mögliche. Vielleicht sogar könnte man eine Sonde absetzen darauf, um die zu untersuchen. Und das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht eine einmalige Gelegenheit.
Das macht man
Aber
aber bei, ja.
daher aber auch so faszinierend. Und da kommen wir ja wahrscheinlich noch dazu, diese Perspektive und Frage, ja, könnte das vielleicht sogar mehr sein als nur ein Brocken, der daher fliegt. Also alles ganz spannend eigentlich. Und es wird auch spannend bleiben, weil es kommen ja verschiedene Objekte zu uns. Die drei bisherigen sind unterschiedlich alt, kommen aus unterschiedlichen Richtungen geflogen. Das heißt, das ist im Prinzip, ja, wir holen uns die fernen Ziele sozusagen hierher oder sie kommen zu uns und wir müssten sie eigentlich einfach nur erforschen, was bislang nicht der Fall ist, was auch der Auslöser war für die Spekulationen, die vor allem ja von Avi Loeb vorangetrieben wurden. Aber ich glaube, da reden wir ja noch drüber.
Das heißt aber, untersucht man diesen Atlas-Kometen? Also weißt du das, ob man da irgendwas plant, dass man den irgendwie umkreist mit einer Sonde oder irgendwas
Also
an der?
den jetzt sicher nicht, weil dafür
Nicht.
hätten wir sozusagen schon losfliegen müssen.
Ja.
Aber wir haben natürlich eine ganze Menge an Teleskopen, an auch Teleskopen im All. Das James-Webb-Weltraumteleskop Hubble ist natürlich auch dran. Sehr leistungsstarke Teleskope auch auf der Erde. Es gibt ja auch Sonden um andere Planeten, zum Beispiel Mars und Jupiter, die schon dort sind. An denen fliegt das Ding, naja, relativ nah vorbei, aber relativ ist da wirklich das Ausschlaggebende. Also zum Beispiel am Mars, da fliegt er, glaube ich, in 2,8 Millionen Kilometer Entfernung vorbei. Das ist natürlich für uns hier eigentlich fast unvorstellbar. Und den Jupiter passiert der nächstes Jahr in 53 Millionen Kilometer Entfernung. Aber wir haben dort halt Sonden, die den Mars und Jupiter umkreisen. Die sind also noch wesentlich näher dran als wir hier auf der Erde. Und da wird man schon was machen können, aber wir werden jetzt auch bei Atlas keine Bilder zu erwarten haben, dass da irgendeine Sonde sich dem extrem nähert oder aufsetzen könnte oder so.
Es gibt doch noch so ein Objekt, gell, was irgendwie 2000, wann kommt das? Ich weiß nicht, 29 oder was sich relativ nah der Erde auch nähert, gell?
Genau, das ist ein Asteroid, das ist Apophis und
Apophis,
der
ja.
kommt also wirklich sehr nah an die Erde heran, ist allerdings ein Asteroid aus unserem eigenen Sonnensystem. Und der wird dann schon, also da sind momentan Missionen geplant, den sozusagen abzufangen mit Sonden und mit Missionen, um da dann ganz andere Bilder aus der Nähe und Daten zu bekommen. Das stimmt.
Das ist Carla, weil du, die Carla hat der NASA mal geschrieben. Wir hatten es gerade im Vorgespräch davon. Und das war die Angst, Carla, dass so ein Asteroid auf die Erde knallt, oder?
Ja, das hatte ich irgendwie wo auch immer gesehen, irgendwo im
Irgendwo.
Internet, auf nicht seriösen Seiten. Und genau, da hatte ich, das war irgendwie, der hatte auch eine Nummer 733, der angeblich unsere Welt zerstören soll und die Kraft irgendwie von 15 Atombomben haben sollte und
Sag
quasi
nochmal, wie der
alles
hieß.
zerstört.
Da war, du warst kurz weg eben. Wie hieß der? Sieben was?
7335.
7335. Okay.
Genau. Und dass der angeblich die ganze Welt zerstören soll. Und genau, dann habe ich, das war nämlich am 1.1. Vor ein paar Jahren. Und da dachte ich, oh Gott, vielleicht werde ich gar nicht 18. Und was ist, wenn ich meinen 18. Geburtstag niemals mitbekomme? Und habe schon das ganze Leben an mir vorbeiziehen sehen. Und dann habe ich der NASA geschrieben und die haben mir tatsächlich noch am gleichen Tag auch geantwortet. Und haben mir total die nette E-Mail geschrieben und mir erklärt, dass die Welt nicht untergehen wird. Und dass das von unseriösen Seiten kommt. Und haben sich aber voll viel Zeit genommen, mir voll die lange E-Mail geschrieben. Und da hatte ich, glaube ich, so den ersten Berührungspunkt mal mit dem Thema generell, dass das gefährlich werden kann, aber dass das auch häufig genutzt wird. Wie du das auch schon mal gesagt hast, dass das eher von so auf der populären Seite benutzt wird, weil man es halt irgendwie gut nutzen kann. Oh mein Gott, die Welt wird untergehen oder sowas. Das war, glaube ich, mein erster Berührungspunkt damit. Deswegen war ich sehr froh, dass die NASA. Dass ich den Weg gegangen bin, die NASA anzuschreiben und das
Ja, ich
erstmal
finde
zu
es super. Die
klären.
NASA anschreiben finde ich toll.
Ja, und einfach mal nachzufragen. Und er, also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt so wirklich ist, dass er sich wirklich darüber gefreut hat, mir zu schreiben. Aber es hat sich so angehört, als würde er sich freuen, dass jemand mal nachgefragt hat, anstatt einfach irgendwas zu verbreiten. Und genau, deswegen, das war so mein erster Berührungspunkt damit und auch mein erster Berührungspunkt mit der NASA und deswegen eine sehr positive Erfahrung. Ich würde 5 von 5 Sternen geben, glaube ich.
Ach toll, für die
Also,
NASA, bei der Google-Bewerbung.
ja, würde ich machen, würde ich machen.
Ja, das ist, ich finde das ja immer, also natürlich, das, jetzt um auch wieder auf dieses Objekt zurückzukommen, auf den Atlas, dass die Faszination ist halt schon sehr hoch. Also wenn man dann hört, okay, es hat eine ungewöhnliche Form, es könnte auch zum Beispiel eine Sonde oder ein Raumschiff sein oder so. Natürlich fasziniert uns das, glaube ich, oder? Also das ist natürlich schon so, okay, und es ist auch bald da, also es dauert gar nicht mehr lange, bis es hier ist. Und das ist wahrscheinlich, rührt das, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit diesen Themen, woher auch sowas rührt oder woher oder so mit so Ursprüngen, Andreas. Das rührt aber aus so einer Sehnsucht auch heraus, oder? Dass man so.
Oder halt so Urängsten, denn wie wir ja alle wissen, tatsächlich schlagen Asteroiden, Kometen, wie auch immer, auf die Erde. Die treffen auch ab und zu mal die Erde. Wir sehen ja ganz viele Krater, die wir finden, auch in Deutschland, das Nördlinger Ries, ein riesiger Krater. Und die Dinosaurier, denen ist das ja auch nicht ganz so gut bekommen. Also diese Ängste, auch dass uns der, wie wir aus Asterix kennen, dass uns der Himmel auf den Kopf fallen könnte, das sind so irgendwie Urängste der Menschheit. Und wenn wir heutzutage ja in der Lage sind, diese ganzen Sachen besser zu verstehen und einzuordnen, diese Tatsache, also Apophis zum Beispiel, der 2029 so die sich an die Erde nähert, zudem auch noch, glaube ich, an einem Freitag, den 13. Da kommt natürlich einiges zusammen. Das ist also schon jetzt nicht so von ungefähr, wenn sich so ein Asteroid, vor allem so ein großer Asteroid, der Erde so stark nähert. Und lange Zeit war es tatsächlich so, dass man nicht ganz ausschließen konnte, ob er nicht vielleicht sogar auf direktem Kollisionskurs mit der Erde ist. Und da kommen dann ja zwei Faktoren zusammen, nicht nur, dass der jetzt wie zum Beispiel Atlas durch das Sonnensystem fliegt, sondern dass er auch so nah an die Erde rankommt, dass er, wenn die Erde zum richtigen Zeit oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, die Erde auch noch trifft. Das war lange Zeit tatsächlich nicht ausgeschlossen. Mittlerweile kann man es ausschließen, aber er kommt wieder, ich glaube irgendwie in den 30er Jahren. Und das muss man halt weiter beobachten. Und es kommt ja auch noch dazu, dass dass Asteroiden, egal woher sie kommen, je mehr sie mit anderen Himmelskörpern interagieren, werden sie ja auch von ursprünglichen Bahnen nochmal abgelenkt. Das kann man zwar alles mittlerweile, wenn man die Himmelsmechaniker sehr genau kennt, ganz gut berechnen und kann deswegen auch sehr weit im Voraus sagen, passiert da jetzt was oder nicht. Aber das sind ja alles Dinge, die zum Beispiel bei Apophis schon so zusammenkommen, dass ein Treffer halt nicht ausgeschlossen werden kann. Und dann ist wieder die Frage, wo schlägt er ein? In einem unbewohnten Gebiet oder sogar im Wasser, wo er dann Tsunamis auslösen könnte oder vielleicht sogar in einem bewohnten Gebiet wie in einer Stadt. Also das sind jetzt alles keine Ängste, die so von komplett ungefähr kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass uns was trifft, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, ist tatsächlich vergleichsweise gering. Es liegt zum einen daran, dass die großen Planeten Jupiter vor allem und Saturn wie so eine Art Staubsauger fungieren, weil sie so groß sind und so eine große Anziehungskraft haben. Also sie schützen uns vor einigem, was da auf uns zukommt. Es ist allerdings auch so, dass wir einige Kometen und Asteroiden gar nicht sehen können, wenn die aus der falschen Richtung kommen. Also jetzt viele können wir sehen, aber wenn die zum Beispiel aus Richtung Sonne kommen oder hinter der Sonne anfliegen, dann sehen wir die erstmal nicht. Und vielleicht, es ist tatsächlich ein realistisches Szenario, einfach auch zu kurz, um sie noch ablenken zu können. Da gibt es ja auch, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, verschiedene Hollywood-Varianten darüber, dass irgendwie Bruce Willis damit Atomraketen hochfliegt. Und das hat man alles auch schon so ein bisschen in ähnlicher Weise ausprobiert. Man kann also solche Körper tatsächlich ablenken. Aber damit zerstört man sie halt teilweise und erzeugt halt weitere Trümmer, deren Flugbahn man nicht vorher berechnen kann. Und das ist halt alles so ein Gebiet, wie gesagt, Faszination, Urängste und so ein bisschen Schwarzmalerei trifft da gerne aufeinander. Aber völlig unrealistisch sind diese Szenarien alle nicht. Und da kommt natürlich jetzt bei diesen interstellaren Objekten noch dazu, dass man vielleicht denkt, okay, das könnte ja auch was ganz anderes sein. Also nichts Natürliches, sondern irgendwie ein Raumschiff oder eine Sonde. Und das könnte ja sehr spannend, faszinierend, bis hin aber auch wiederum bedrohlich werden, ne? Demnach, was da die Intentionen von so einem Objekt wären. Wobei man da dazu sagen muss, auch das kommt wiederum nicht von ungefähr. Bei Oumuamua war das so. Das war dieses erste interstellare Objekt. Das ist beim Rausflug aus dem Sonnensystem, hat das nochmal einen Schub entwickelt, der da eigentlich nicht sein sollte. Also auch nicht mit den ganzen Gravitationskräften. Das war also schon spannend. Auch die Form, darüber streiten sich die Wissenschaftler bis heute. War das jetzt wie so ein flacher Pfannkuchen oder war das so ein zigarrenförmiges Objekt? Da gab es schon einige Merkwürdigkeiten, die wir leider nie erklären und lösen werden, weil das Ding halt wieder davonfliegt. Und jetzt kommt schon das Dritte und wir sind immer noch nicht darauf vorbereitet, das uns mal genauer anzuschauen. Das ist so ein bisschen schade. Und das war ja auch der Ansatz von Avi Loeb von der Harvard University, mal die Frage zu stellen, ja, was ist denn, wenn das vielleicht kein Komet und kein Asteroid ist?
Ging das von ihm aus in erster Linie? Also,
Primär schon.
ja.
Also, weil er war auch der Hauptautor der Hypothese, dass Oumuamua eben kein natürliches Objekt ist. Also, das kommt jetzt auch da nicht ganz aus irgendwie, also nicht nur aus Schwurbler-Ecken, sondern auch sogar von Avi Loeb, der durchaus ein anerkannter Wissenschaftler, Astronom an der Harvard-Universität ist, der sich allerdings seit ein paar Jahren einfach die Freiheit leistet, unkonventionell zu denken. Der leitet ja auch das Galileo-Projekt, mit dem er und Kollegen von verschiedenen Universitäten in den USA tatsächlich nach UFOs im erdnahen Raum, aber auch an unserem Himmel sucht. Und dafür erntet dann natürlich nicht nur Anerkennung, sondern auch scharfe Kritik. Und er hat das jetzt auf den Atlas übertragen, weil wir eben, wie gesagt, immer noch nicht, obwohl Oumuamua ja schon ein paar Jahre her ist, keine Mission sozusagen auf Halde gestellt haben, die so ein Objekt mal abfangen könnte. Und er hat immer von Anfang an gesagt, das ist jetzt eigentlich nur ein Gedankenexperiment, was er da macht. weil es eben auch bei Atlas noch so ein paar Eigenschaften gibt, die man, die noch nicht so ganz eingeordnet sind und nicht so ganz zu einem Asteroiden passen oder zum Kometen. Und da hat er gesagt, ja, lass uns einfach mal schauen, was da noch kommt, ob der vielleicht auch noch mal Schub entwickelt. Also es kommen da schon so ein paar Merkwürdigkeiten dazu, die diese Debatte befeuert haben, und die war tatsächlich eigentlich bislang auch recht wissenschaftlich geführt worden. Also von daher, nur weil jemand über Außerirdische spekuliert oder über eine Sonde, ist er nicht per se hui,
Nee,
sondern
nee, nee, man
das
muss ja,
sollte ja erlaubt
ja.
sein.
Naja, das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema gesellschaftlich oder auch hier in Deutschland, glaube ich, da schon schneller. Also da lässt man den Gedanken schon schneller zu, dass sobald einer sagt, das ist eine außerirdische Sonde, sagen alle, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Also das ist für die Leute hier ein bisschen schwierig, glaube ich, darüber oder sich damit auseinanderzusetzen, so, ja. Glaube ich. Also vielleicht in anderen Ländern, ich habe immer das Gefühl, Amerika ist ja einfacher ein bisschen, ja? Hatten wir das auch schon drüber, auch so mit den UFO-Akten und so, das ist ja alles so ein bisschen.
Wobei sich das alles so ein bisschen bessert, sozusagen. Also ich finde ja, in der wissenschaftlichen Diskussion sollte gar kein Ansatz irgendwie verboten sein, es sei denn, er ist jetzt wirklich total absurd. Also von wegen, wie er, da ist eine Scheibe oder sowas, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber bei der Frage, was könnte so ein Objekt sein, ist es ja durchaus legitim, zu überlegen, ja, ist das vielleicht tatsächlich ein technologisches Objekt, ein Artefakt, eine Raumsonde, Raumschiff, wie auch immer. Denn dasselbe machen wir ja auch. Wir schicken ja auch Raumsonden zu anderen Planeten, und wie ich eben erklärt habe, wir überlegen auch, wie wir Missionen in andere Planetensysteme schicken könnten mit der uns zur Verfügung stehenden Technologie. Und wenn wir jetzt vielleicht noch 200, 300 Jahre weiter wären, haben wir vielleicht ganz andere Technologien, könnten also viel schneller irgendwo hinreisen. Und ja, was wir tun, warum sollte das eine außerirdische Zivilisation, so sie denn gibt, nicht auch tun? Also das ist jetzt kein, da muss man sich jetzt nicht zu sehr verbiegen, um auf die Idee zu kommen, solange wir nicht wissen, was da kommt, sollten wir vielleicht mal nachschauen und uns auf verschiedene Szenarien zumindest mal gedanklich vorbereiten. Und das wäre ja auch eine riesige wissenschaftliche Chance. Also nicht nur, dass wir hier einen interstellaren Asteroiden oder Kometen untersuchen können, der vielleicht ganz andere Zusammensetzungen hat wie unsere eigenen natürlichen Objekte, sondern noch krasser wäre natürlich, wenn das Ding irgendwie eine Sonde wäre.
Aber es ist natürlich, wenn man, das ist ja nicht ganz so klein, gell, glaube ich, das Objekt.
Nee.
Und dann, es hat ja natürlich schon so, also ich habe es jetzt nicht persönlich gesehen, aber so, es hat ja jetzt weniger, was uns an Form an eine Sonde erinnert, oder? Also es ist ja mehr ein Brocken
Das
wahrscheinlich,
ist
oder?
natürlich, also die Form, die kennt man noch nicht so genau, aber das ist natürlich, es gibt verschiedene Berechnungen. Die einen sagen, das hat einen Durchmesser von 24 Kilometer, dann gibt es noch Werte, die gehen dann auf 15 Kilometer runter, und sehr konservative Vermutungen haben es momentan so bei 4 bis 5 Kilometer Durchmesser. Also das heißt, da ist auch noch ziemlich viel Spiel drin. Auch wir überlegen uns, wenn wir so eine interstellare Mission machen würden, dass es da doch relativ große Raumschiffe brauchen würde. Das hat verschiedene Gründe. Also man denkt da nicht nur an diese Miniatursonden von dem Breakthrough-Initiative, die ich schon skizziert habe, sondern teilweise, wenn das dann bemannte Raumschiffe wären, dann braucht man natürlich für so eine lange Reise genügend Platz für alles Mögliche. Und dann sind wir dann schnell irgendwie jetzt vielleicht nicht bei 24 Kilometern und bei 5 Kilometern. Aber das ist ja, da kommen wir ja in so ein Gebiet, das sollte uns nicht von der interessierten Fragestellung abhalten. Weil wir wissen es einfach nicht, was außerirdische Zivilisationen fähig sind, wie sie reisen, was sie uns überhaupt schicken. Und das ist also, ich sag mal, wenn jetzt tatsächlich ein 4 Kilometer langes außerirdisches Raumschiff hierher kommt, dann hilft uns alle vorab Spekulation darüber, dass die doch nicht so groß sein können, wenig, ne? Wenn es dann nachher da ist. Das ist ja oft so bei Statistik. Also Statistik ist ja immer schön und gut, solange bis das Gegenteil eintrifft, ob ich jetzt im Lotto gewinne oder vom Blitz getroffen werde. hilft mir in dem Moment dann nicht mehr weiter, dass die Statistik dagegen gefeuert hat.
Was sind denn so Merkwürdigkeiten, die darauf Rückschlüsse gezogen haben, sozusagen, dass es möglicherweise eben kein gewöhnlicher Komet ist?
Also der Abi-Loeb, wie gesagt, was seine Kritiker und auch die kritische Berichterstattung oft oder fast immer übersehen haben, dass er es selbst als Gedankenexperiment ausgewiesen hat. Er hat nie gesagt, Atlas ist ein außerirdisches Raumschiff. Ja, so, das ist also wäre vielleicht der Fairness halber ihm gegenüber, weil er hat da einiges einstecken müssen, auch von der NASA übrigens, von NASA-Wissenschaftlern kann man momentan unter News googeln, ne, die sich dann darüber echauffiert haben. Also zum einen ist es so tatsächlich, also das ist auch tatsächlich so, die Umlaufbahn von Atlas, die führt den fast entlang der Planetenbahnebene. Also bei unserem Sonnensystem ist es so, wir haben die Sonne und auf so fast wie so Kreisbahnen, aber alles in einer Ebene umkreisen die Planeten unsere Sonne. Und auf dieser sogenannten Ekliptik, da kommt jetzt dieser Komet auch entlang geflogen, dieses Objekt auch entlang geflogen. Und das hält Avi Loeb anhand, jetzt sind wir wieder bei den Statistiken, anhand statistischer Berechnungen für sehr, sehr gering, dass das Zufall sein kann. Aber natürlich darf auch jedes Objekt irgendwie auch mal entlang der Planetenebene fliegen. Das Interessante ist halt, dass wir, wie gesagt, nur erst drei solche Objekte kennen. Und dieses Objekt, also eigentlich hätten wir vorher schon statistisch gesehen ganz viele andere sehen müssen, die irgendwie kreuz und quer und von oben und von unten kommen, bevor wir eins kommen, das jetzt zufälligerweise in dieser Ebene, uns passiert. Aber wie gesagt, die Statistik ist eine Sache. So, die Realität kann halt auch ganz anders und ganz faszinierend aussehen. Dann fliegt das Ding an mehreren Planeten vergleichsweise nah vorbei. Ich habe ja eben schon mal gesagt, wir reden da nicht irgendwie von einer Distanz Erde-Mond, sondern schon von vielen Millionen Kilometern teilweise. Aber es ist doch so, der Kurs, der liegt so ein bisschen ideal, um sich mal alle Planeten so ein bisschen, wenn man die entsprechende Ausrüstung hätte, mal ein bisschen genauer anzuschauen. Der fliegt relativ nah an der Venus vorbei, am Mars und am Jupiter. Und auch da wäre laut Loeb die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Konstellation kommt, auch relativ gering. Umso und noch spannender. Es fliegt also dann, wenn es von uns aus gesehen von der Distanz her am besten zu beobachten wäre, steht das Ding halt in Richtung Sonne und kann eine ganze Zeit lang nicht beobachtet werden. Das heißt umgekehrt, wir kommen ja so ein bisschen aus der Filmkiste, wenn wir jetzt uns Star Trek überlegen, da gibt es ja die Prime Directive, also die erste Direktive, wonach man so viel wie möglich irgendwie Abstand und keinen Kontakt herstellen sollte. Also eine Beobachtung von Atlas aus hätte den Vorteil, dass wir das nicht sehen, während die uns beobachten. Und das sind halt alles so zusammenkommende Zufälligkeiten, wo Löb sagt, ja, das sollte man doch zumindest mal hinterfragen dürfen. Dann kommt noch dazu, dass das Objekt eine ganze Zeit lang heller wirkte, als es halt eigentlich sein soll. Das heißt also, für normalen Asteroiden oder Kometen war das zu hell. Da hat er die Frage gestellt, ist das vielleicht aus einem anderen Material, was die Sonne stärker reflektiert oder sendet das ein eigenes Licht aus zum Beispiel? Und lange Zeit fehlten auch die kometentypischen Eigenschaften. Kometen kennen wir ja hauptsächlich dadurch, dass sie so einen Schweif entwickeln. Je näher die der Sonne kommen, verdampft da Gase und flüchtige Elemente, Flüssigkeiten. Und die ziehen dann sozusagen hinter dem Kometen, der in Richtung Sonne unterwegs ist, her. Und je näher der Sonne kommt, desto länger und intensiver wird dieser Kometenschweif. Und der war halt lange Zeit nicht zu sehen. Obwohl er hätte zu sehen sein sollen. Und das hat natürlich die Spekulationen angefeuert, dass es eben kein Komet ist, wie andere behauptet haben. Aber mittlerweile sehen wir diesen Schweif. Von daher, also das geht wieder, diese Merkwürdigkeiten, die nehmen wieder so ein bisschen ab. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das Ding eben aus einem anderen System kommt und vielleicht deswegen andere Zusammensetzungen und aufweist. Das ist wahrscheinlich Millionen von Jahren im interstellaren Raum unterwegs gewesen, war da also ganz anderen Bedingungen ausgesetzt, wie jetzt Kometen in unserem eigenen Sonnensystem, Strahlung zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das, dass sich so ein interstellares Objekt jetzt genauso verhält wie das gleiche Objekt nur aus unserem eigenen System, das wäre dann ja auch doch ein bisschen vielleicht ebenso merkwürdig. Vielleicht sollten wir aber auch mal, weil wir hatten das ja auch am Anfang so kurz einordnen, was ist diese einzelnen Gruppen überhaupt sind. Es gibt ja verschiedene Körper in unserem und auch in anderen Sonnensystemen und vielleicht die zu unterscheiden ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wir reden ja immer von Asteroiden zum Beispiel. Das sind kleine Körper, also im Vergleich zu Planeten, die wir ja alle kennen, und Monden, relativ kleine Körper. Die umkreisen natürlich auch die Sonne und kommen aber aus dem sogenannten Asteroidengürtel. Das ist so ein Trümmergürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter und haben meist eine Größe von mehreren Metern bis können aber auch hunderte von Kilometer Durchmesser sein. Dann gibt es die Kometen. Also das sind, während die Asteroiden richtige felsige Festkörper sind, sind die Kometen. Hat man das vielleicht schon mal gehört? Die werden auch als schmutzige Schneebälle bezeichnet, weil sie einfach so ein Klumpen aus Eis, Staub und Gestein sind, der da durchs All fliegt. Und deswegen entwickelt sich dann natürlich auch dieser Schweif, weil halt der Schneeball sozusagen auftaut, je näher er der Sonne kommt. Die kommen dann meistens aus dem Kuipergürtel oder der Oortschen Wolke. Das sind wiederum solche Trümmergürtel, Trümmerregionen im äußeren Sonnensystem. Und ja, charakteristisch für die ist eben, dass sie so eine Hülle entwickeln. Wenn die noch keinen Schweif zieht, dann nennt man das Koma. Und wenn das so zu einem Schweif wird, eben, ja, Kometenschweif. Dann gibt es noch Meteoriten. Also wenn zum Beispiel ein Komet oder ein Asteroid in kleinere Teile zerfällt, das kann zum Beispiel sein, weil er gegen ein anderes Objekt prallt oder weil er sich einfach auflöst oder Gezeitenkräfte von Planeten ausgesetzt ist und zerrissen wird, dann die können also von Millimeter bis mehreren Meter groß sein und die bewegen sich auch frei durch das Sonnensystem und können dann natürlich mit Planeten und Monden kollidieren. Bei uns auf der Erde ist das dann so, wenn die in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen, dann sehen wir die als sogenannte Meteore. Die meisten von uns sagen dann Sternschnuppen dazu. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Und wenn diese, normalerweise verglühen die komplett, wenn die aber nicht verglühen, sondern wenn da noch ein Stückchen übrig bleibt und irgendwo einschlägt, dann wird aus den Meteoren, werden dann Meteorite. Also keine Meteoriten, sondern Meteorite. Und das sind so die verschiedenen Körper, von denen wir da reden. Genau.
Ja, eben als du das mit dem, auch so diese Merkwürdigkeiten von dem Atlas so erklärt hast, und dann sagtest aber, und jetzt kann man aber den Schweif sehen, da habe ich, ist bei mir gleich runtergegangen, da ist so die Stimmung gleich so, ach nee, doch, jetzt ist das Ganze,
Ja,
die
wobei,
ganze
also
Fantasie ist wieder, ja.
genau, also man kann, da, wenn du die Fantasie noch hochhalten willst, dann kann man natürlich auch sich fragen, okay, vielleicht auf dieser ganzen Reise hierher, da hat sich so einiges auf dem Raumschiff angesammelt, wie die Mücken und Fliegen, die auf der Scheibe kleben geblieben sind und das verdampft jetzt irgendwie und
Aber es ist Tarnung, es ist Tarnung, damit wir denken, es ist ein
auch.
Komet.
Aber auch das wiederum, klar, ist irgendwie ein Gag und so, aber das ist ja tatsächlich, was ich eben sagte. Also immer, wenn es um Spekulationen, um außerirdische Herkunft geht, dann ist man immer mit solchen Vorstellungen von dem Gegenüber konfrontiert, dass sie sagen, ja, aber warum landen die nicht vorm Weißen Haus oder warum machen die das nicht so und so? Oder aber das würde doch viel zu lange dauern. Das sind alles so menschliche Projektionen, die wir haben, die ein Außerirdischer oder eine außerirdische Zivilisation vielleicht gar nicht haben, weil sie ganz andere Werte, ganz andere moralische Vorstellungen, ganz andere Technologien, vielleicht ganz andere Lebensdauer haben. Also für die könnte vielleicht eine Reise von 500 Jahren irgendwie sowas sein, wo man sagt, ja gut, setze ich mich halt mal 6 Stunden lang in Zug, ne? So, das ist halt, es ist halt alles möglich und unmöglich. Und deswegen gucke ich mir immer ganz gern an, was machen wir selbst. Und tatsächlich würden wir das selbst ja auch so machen. Also wir würden, es gab vor kurzem eine Studie oder so einen Wettbewerb für so ein Generationenraumschiff zu bauen, mit dem man halt also mehrere Generationen von Raumfahrern eben interstellar reisen könnte. Und da gehörte zum Beispiel auch dazu, dass das eine Konzept, die haben gesagt, ja, lass uns doch einen Asteroid einfangen und mit dem reisen. Also das ging jetzt, also einfangen im Sinne von, dass man zu dem hinfliegt und dann brauchen wir keinen Treibstoff und alles Mögliche. Wir können uns dann da reinbohren und haben dann automatisch eine Schutzhülle. Und dann können wir mit dem einfach mitfliegen und gucken, wo er uns hinführt. Na, so. Das sind also Konzepte, worauf ich hinaus will, das sind Konzepte, die auch unsere eigenen, wenn auch visionären Wissenschaftler und Ingenieure durchspielen und durcharbeiten. Und wenn wir das schon tun, das ist das, wir sind ja selbst uns am nächsten, die einzige intelligente Lebensform, mehr oder weniger, die wir kennen. Also, wenn wir das schon machen, dann sind da vielleicht auch andere schon drauf gekommen. Also, das ist halt immer so,
Ja.
ja, also so weit weg von Möglichkeiten und Konzepten, die wir selbst durchdenken, ist diese Idee jetzt dann wiederum auch nicht. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre zumindest Atlas ein natürliches Objekt bislang.
Ja, das finde ich ja spannend, das, was du eben sagst, damit dass wir uns an so einen Asteroiden dranhängen. Aber es kann natürlich auch schief gehen, gell? Wenn der dann kollidiert mit irgend so einem Planet.
Vieles schief gehen, ne? Also,
Das ist ja auch, also da muss man,
genau.
da müsste was haben, wo man wieder wegfliegen kann, so Sicherheit.
Ja, also
Aber
die Idee wäre ja sozusagen den Asteroiden, also diesen Körper
ja.
sozusagen als Hülle zu benutzen und den dann mit den entsprechenden Dingen auszustatten. Dazu würden dann wahrscheinlich auch irgendwelche Antriebssysteme für den Notfall, also man will da jetzt nicht tatsächlich blind da mit so einem Asteroid so
Ja.
durchs All kullern, sondern man muss ja auch da irgendwie Habitate drin herstellen. Also so ganz, das ist jetzt kein Konzept, was jetzt irgendwie so innerhalb von 2, 3 Jahren gemacht werden könnte, aber das war halt eines der Wettbewerbskonzepte. Und so doof ist es ja auch nicht, ne?
Nee, ich habe das, sowas habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das finde ich schon relativ spannend, ja. Jetzt ist natürlich das, was du gesagt hast mit dem Atlas, das sind ja tatsächlich auch Auffälligkeiten so. Jetzt kann man ja sagen, auch so wie er fliegt, zum Beispiel, wie die Flugbahn ist, jetzt kann man sagen, es ist eigentlich ein blanker Zufall höchstwahrscheinlich, ja. So, es ist wahrscheinlich einfach, warum auch immer. Wir neigen natürlich generell gerne dazu, solche Sachen in sowas hinein zu interpretieren. Das ist ja das Gleiche, wie wenn wir irgendwelche, so wie Gesichter auf dem Mars sehen oder weißt du, also so dieses Marsgesicht, dieses große, was man irgendwie, dass wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Fachausdruck dafür ist. Das ist ja so, wie wenn man
Pareidolie.
ja, das sind auch wie so Wolkenformationen, wo man
Genau.
Gesichter sieht, gell?
Ja, also wenn man in chaotischen Strukturen Dinge erkennt, die man zu erkennen glaubt, dann spricht man von Pareidolie. Gibt es interessanterweise aber auch für akustische Phänomene. Also wenn ich in irgendeinem Rauschen oder in irgendeinem Gebrabbel was raushöre, was gar nicht da ist, weil sich's kurz so anhört. Da gibt es ja auch diese Lieder, die auf Englisch sich anhören wie so ein deutscher Text, ne? Obwohl es gar nichts damit zu tun hat. So. Also das ist aber so ein bekanntes Phänomen aus der Wahrnehmungspsychologie, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du weiter hinaus wolltest mit der Pareidolie. Mit der Suche nach Merkwürdigkeiten wahrscheinlich.
Auf alles natürlich, wie immer, auf alles. Aber jetzt, wo die Carla wieder da ist, die war nämlich kurz eben weg, will ich dich mal fragen, Carla. Das, was wir hier, was die alten Männer hier erzählen, ist das für dich total, dass du, also denkst du, deine Generation beschäftigt sich auch mit solchen Themen oder ist das war ganz weit weg?
Ich
So.
glaube, das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Sache, die ich nicht nach Generationen bewerten würde, wo ich nicht sagen würde, dass da große Unterschiede gibt. Ich glaube, es ist
Ja.
einfach ein Interessensding und irgendwie, wie man halt sozialisiert wird und ob das vielleicht davor Menschen in der Familie schon mal interessiert hat oder nicht, ob man da früh Berührungspunkte hat oder nicht. Ich glaube, das macht nicht so einen Unterschied in der Generation tatsächlich. Ich persönlich fühle mich einfach ein bisschen zu, ich bin, glaube ich, zu ungebildet gerade für dieses ganze Thema. Deswegen halte ich mich eher raus, weil ich, glaube ich, gerade gar nicht so viel dazu sagen kann, weil das unheimlich viele Begriffe sind. Und ich es total faszinierend finde, wenn ich da höre, wie viele Kilometer lang und wie viele Millionen Kilometer was weit weg ist und du dann schon sagst, es ist recht nah, dann geht es irgendwie an die Grenzen meiner Vorstellkraft. Also dann bin ich irgendwie so, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und sich damit tagtäglich zu befassen, finde ich unheimlich interessant. Aber ich glaube, ich bin irgendwie, ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich einfach, wie ich sozialisiert bin, dass ich damit einfach keine Berührungspunkte hatte. Aber generationentechnisch würde ich sagen, macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ich glaube, da wird es immer Menschen geben, die das fasziniert. Und es wird immer viele Jungs und Mädchen geben, die, glaube ich, im Kindergarten sagen, sie wollen Astronaut werden. Und es gibt bestimmt davon dann auch jeder Zehnte oder jede Zehnte, die dann sagt, sie machen es tatsächlich irgendwann. Also ich glaube, das ist ja schon eigentlich so eine Faszination als
Ja, also ich
Kind
meine, so, das
irgendwie.
sind, du meinst halt so Bubbles, in denen man lebt, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, das ist, das, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube halt, wenn man so ein bisschen wie in seinem sicheren Habitat auf der Erde lebt und sagt so, ja, hier mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Frau, also so, dann hat der Tag Struktur, ja. Und dann muss man sich vielleicht auch nicht so damit beschäftigen. Und dann sind die. Und auf der anderen Seite hat eben das andere den Vorteil, dass man natürlich anfängt zu sagen, okay, da ist ja noch mehr als das, was wir einfach nur sehen. Also so, du denkst, du bist in Deutschland, ja, dann zoom raus, ja. Also du bist halt auf diesem Gesteinsbrocken, der da durchs Weltall. Das ist schon, es ist schon, glaube ich, so eine. Ja, wie soll ich sagen, so ein, also kein philosophischer Ansatz, aber es ist halt so ein Gedankenexperiment, weil es ist nun mal einfach für uns zu groß, um das überhaupt alles zu begreifen, ja. So, und dann natürlich finden wir, und das meinte ich, und da will ich wieder die Brücke zurückschlagen, deswegen meinte ich das, dass wir natürlich, und das habe ich ja schon öfter mal jetzt in dem Gespräch auch gesagt, dass wir sehr schnell vielleicht auch, weil wir immer nach auch irgendwelchen Mysterien suchen oder dass da noch mehr dahinter ist, das ist ja irgendwie sowas Menschliches scheinbar auch, dass wir immer denken, da ist noch mehr, sei es nach dem Tod oder sei es außerirdische Zivilisation oder so. Und das spricht uns total an. Also, weil wir ja natürlich mit diesem sicheren Habitat, dieses gefühlte sichere Habitat, in dem wir leben, dann doch, das ist uns doch nicht zu genug, sag ich mal. Also nicht allen, ja, jedenfalls.
Aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist was tiefmenschliches, weil es ja zum Beispiel genau, geht ja nicht nur ins All, sondern auch in die Tiefsee zum Beispiel. Das ist ja quasi genau in die andere Richtung, dass man da auch immer versucht, noch mehr zu erforschen und zu sagen, da geht es auch immer tiefer und da gibt es vielleicht auch Sachen, die wir irgendwie über noch überhaupt nicht wissen und die wir vielleicht als normaler Mensch auch erstmal gar nicht wissen wollen, wo man vielleicht sich so denkt, so, ob mir das jetzt nicht ein bisschen zu viel wird und ob ich da jetzt nicht vielleicht gar nicht wissen will, was das da alles gibt. Und vielleicht ist es ja auch manchmal, also denke ich mir, vielleicht wäre ich auch ganz gut, wenn ich gar nicht alles weiß. Also kann ich ja auch gar nicht, so schlau bin ich nicht. Aber so, dass ich einfach gar nicht alles so überblicken kann, dass es vielleicht auch einfach ganz gut ist für den Menschen, weil sonst würde man ja durchdrehen, wenn man schon irgendwie wüsste, was überall wo ist. Und
Ja, aber
ich
irgendwie
glaube,
basiert ja auch alles auf Forschung. Also das ist ja auch so eigentlich unsere
ja.
menschliche Geschichte, ja, trotz alledem. Also wenn nicht irgendjemand sich mal irgendwie in ein Schiff gesetzt hätte und gesagt hätte, wir fahren jetzt mal dahin, dann wären ja alle noch ein bisschen so in ihrem eigenen Ding gefangen, weißt du? Also man hat ja schon diesen Forscherdrang, den gibt es ja schon immer, glaube ich, ja.
Aber ich glaube, der ist schon ausgeprägt bei manchen Menschen, weil ich wäre ungerne nach Amerika gereist, um herauszufinden, dass es in Amerika gibt. Also ich wäre ungerne Christoph Kolumbus gewesen. Also es ist schön, dass er das gemacht hat. Das ist auch alles okay, aber ich wäre es ungerne gewesen. Genauso wäre ich ungerne die Person, die so tief ins Meer reintaucht, um zu wissen, was kommt da alles noch und was ist noch tiefer als der Marianengraben und was ist noch mehr und was ist noch dunkler oder im Aal, was gibt es da noch alles. Aber ich finde es total interessant zu hören, wenn andere Menschen das machen. Das ist vielleicht ein bisschen faul von mir, aber ich glaube, dass mich eher andere Sachen eben interessieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo man Menschen ganz gezielt fördert, dahin, dass sie weiter forschen und genau ihrer Passion nachgehen, dann ist das ja genau richtig, weil da muss ich nichts machen, was dieses Themengebiet anbelangt und kann trotzdem aber von den Forschungsergebnissen natürlich profitieren, was dann auch natürlich gesellschaftlich irgendwie ein Vorteil für mich sein kann, weil einfach neue Sachen rauskommen und so dann irgendwie in der Medizin sich was verbessert oder sowas.
Ja,
Aber ich glaube,
interessant wäre ja, wenn zum Beispiel so ein Ding mal irgendwie sich Richtung Erde nähert. Das muss ja jetzt nicht so ein Planetenkiller sein, aber sagen wir mal, irgendwie ist es halt verwüstet oder es stürzt auf Paris oder so und dann Paris ist weg im Übrigen. Und ich glaube, dann müsste sich zwangsläufig ja jeder damit beschäftigen, ja.
Ja, aber ich glaube, dann ist es ja gut, dass es Menschen wie zum Beispiel Andreas gibt, die vielleicht sich irgendwie damit auskennen und sagen können, okay, der ist gerade eine ernsthafte Gefahr. Und wenn dann
Ja.
nämlich in dem Artikel steht, der kommt recht nah dran und dann sagt aber Andreas mir, ja, das sind trotzdem mehrere Millionen Kilometer. Ich als quasi Mensch, der sich überhaupt nicht damit auskennt, kann mich ja total leicht verleiten lassen. Aber Menschen, die sich damit auskennen, können es nochmal in einen wissenschaftlichen Kontext setzen und sagen, hey, nee, es ist doch nicht so nah. Also nah ist quasi nur verhältnismäßig nah. Und ich glaube, deswegen
Ja.
ist es total gut, dass es da eben Menschen gibt. Und dann muss ich mich vielleicht gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, weil es einfach nicht meine Passion ist. Genauso Mathematik. Ich würde mich keinen Tag am liebsten mehr mit Mathematik auseinandersetzen. Ich bin froh, wenn es nie wieder in meinem Leben vorkommt. Deswegen ist es total gut, dass es irgendwie nicht mein Gebiet ist. Und dafür könnte ich mich jeden Tag mit Politik auseinandersetzen. Und andere denken sich, gut,
Ja,
dass ich das nicht machen
das ist
muss.
richtig. Also,
Also.
wenn wir noch, Andreas, wenn du noch was Politisches zu sagen hast, da findest du in der Carla auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Aber ich
Ja,
wollte mal
gut.
sagen, wir sagen wegen diesem Generationsraumschiff auch was, Generationenraumschiff, was du gesagt hast. Also für alle, auch jetzt für dich, Andreas, würdet ihr dran teilnehmen? Also wenn, dass man sagt, wir fliegen jetzt dahin und du wirst aber auf dem Raumschiff sterben und deine Kinder fliegen weiter?
Ich persönlich eher nicht, weil ich finde es hier auf der Erde sehr, sehr schön. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Ich bin ja sozusagen Wissenschaftskommunikator, wenn man das so möchte. Und von daher vielleicht ein kleiner Ausflug trotzdem nochmal zu dem, was Carla vorher gesagt hat. Also wenn ich hier mit irgendwelchen Fachbegriffen um mich werfe, die ich nicht erkläre, dann einfach laut Stopp rufen und dann erkläre ich die gerne. Tatsächlich finde ich die Wissenschaftskommunikation, also die Wissenschaft im Ersten natürlich total wichtig und die Wissenschaftskommunikation deswegen, was du gerade gesagt hast, so wichtig, dass man eben nicht hört und das passiert natürlich viel zu oft. Wie gesagt, der kommt uns nah und man denkt dann nah, das sind irgendwie, also nah ist von mir aus irgendwie schon Frankfurt ist von Saarbrücken aus nicht nah, so, sondern da fahre ich 2 Stunden mit dem Zug hin. Aber dass wir da von ganz anderen Dimensionen sprechen, sowas muss natürlich kommuniziert werden, um irgendwelche Panik und Fake News zu verhindern. Jetzt kommt tatsächlich Apophis, kommt uns dann wiederum doch nah, weil ich glaube, der kommt niedriger als die Mondumlaufbahn. Die ist allerdings natürlich auch jetzt kein Katzensprung, aber trotzdem ist das natürlich wesentlich näher als jetzt Millionen von Kilometern. Und letztendlich ist das natürlich schon so, nicht jeder kann und will sich damit beschäftigen. Und aber die Sachen haben natürlich schon sehr viel mit uns zu tun, weil sie ja ganz große Fragen stellen. Und wie wir gesellschaftlich mit solchen Dingen umgehen, da sind wir dann auch ganz schnell bei der Politik. Ne? Also welche Themen lassen wir zu? Wie diskutieren wir selbst über Kontroversen? Das sind ja ganz elementare Fragen. Und da finde ich es halt, ja, wir kamen ja am Anfang so ein bisschen da rein, von wegen, ja, nur Schwurbel und was auch ich, Quellen berichten darüber als Raumschiff. Dem kann ich mich nicht so anschließen, weil eben Avi Loeb, auch wenn er sich durch seine Position da so ein bisschen jetzt von ganz konservativen Wissenschaftlern abhebt, aber bleibt doch auf dem Weg der Wissenschaft. Und auch solche Sachen müssen möglich sein zu diskutieren, weil wir dann, wenn wir es nicht tun, den Fehler begehen, wie das bei UFOs war. Die wurden jahrzehntelang tabuisiert und stigmatisiert. Also wer UFOs sah, der hat dann nicht alle fliegende Untertassen im Schrank. Und jetzt erst kommt man da drauf, okay, da gibt's doch was, denn die Militärs orten das, sehen einfach unheimlich viel glaubwürdige Zeugen, sehen diese Dinge, die werden detektiert auf Sensorik. Und jetzt muss man nochmal seit ein paar Jahren ja fast schon wieder von vorne anfangen und da so ein Grundgerüst aufbauen, weil man sich 70 Jahre lang das sozusagen verboten hat, weil man irgendwie Angst hatte, vor abgetan zu werden als Spinner mit fliegenden Untertassen und kleinen grünen Männchen. Und das stand dieser ernsthaften wissenschaftlichen Debatte und Auseinandersetzung total im Weg. Und da fangen wir jetzt erst wieder damit an. Und bei solchen Objekten, die uns so nahe kommen, da ist es halt so, Man muss halt die Frage zulassen, können wir uns das leisten, uns solche grundlegenden Fragen einfach nicht zu stellen und uns nicht darauf vorzubereiten? Können wir es uns leisten, uns nicht auf einem, zumindest mal nicht auf diesen Kontakt mit Außerirdischen oder die Entdeckung von außerirdischem Leben oder noch krasser gesagt von außerirdischer Intelligenz, uns damit einfach nicht zu beschäftigen? Weil was passiert, wenn dieser Tag, der vielleicht nie kommt, aber wenn er morgen da ist? Und dann stehen wir gesellschaftlich, politisch, vielleicht sogar religiös vor, also wenn das für einen wichtig ist, vor ganz grundlegenden Fragen, die einfach niemand beantwortet hat. Und das ist eigentlich also aus meiner Perspektive eine völlig befriedigende Vorstellung, dass wir uns Fragen, obwohl wir es hätten tun können, nicht gestellt haben. Und dann plötzlich kommt es doch anders als konservative Statistiken, das irgendwie uns ausgerechnet haben. Ne? Und das sind ja doch so umwälzende Ereignisse, die mit diesen Szenarien einhergehen. Ob das jetzt ein Erdkiller-Asteroid ist, von dem wir nur noch, der in 3 Wochen einschlägt und wir können einfach nichts mehr damit tun. Und niemand hat sich da auch, sage ich mal, auch psychologisch die Menschen darauf vorbereitet. Es könnte einfach sein, ne, dass es halt einfach zu spät ist, wenn wir den entdecken. Also mach das Beste draus, statt dann in Panik zu verfallen. Oder wir lernen plötzlich, wir begegnen Außerirdischen, die uns überlegen sind. Und wir sind darauf nicht vorbereitet und plötzlich sind wir nicht mehr die hellste Kerze auf dem Kuchen. Dass das schlecht für eine Zivilisation ausgeht, das mussten die indigenen Völker Amerikas lernen, als Kolumbus ankam. Ne? So. Das ist alles einfach, das muss nicht sein und deswegen sollte man sich diesen Themen auch widmen dürfen, ohne als Schwurbler abgetan zu werden. Das ist natürlich eine Frage, wie man damit selbst umgeht. Wenn man dann weiter schwurbelt, okay, ne, dann, aber
Ja,
das
es
sind
ist
ja
ja,
zwei Wege, die man dagegen.
was ich natürlich oder warum ich natürlich vielleicht auch am Anfang das auch mehr auf das Ding so gelenkt habe, ist natürlich auch, weil wenn du es eingibst, also wenn du irgendwie suchst danach oder auch bei YouTube oder was auch immer, du findest natürlich erstmal
Klar.
unzählige Ergebnisse und die sind natürlich immer, weil jeder will sein Video verkaufen, die sind natürlich immer außerirdisches, bla, bla, sie kommen, also so, das ist, weil dann klickst du halt drauf, ja, also du
Aber da
musst
sind wir
nicht.
natürlich wieder bei einer rein gesellschaftlich, vielleicht sogar politischen Frage. Ne? Das merke ich ja auch. Also auf Grenzwissenschaft aktuell, da liest man zwar über diese Phänomene, aber ich würde doch sagen, kann ich mit Grund und Gewissen sagen, nicht sensationalistisch. Und ich sehe das teilweise von den Leserzahlen und was weiß ich, ist das alles sehr bescheiden. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Qualität meiner Berichterstattung, sondern tatsächlich, wenn ich dann, ich habe jetzt keinen YouTube-Kanal, aber wenn ich dann auf YouTube suche, wie viele Tausende und zigtausende Leute irgendwelchen Quatsch aufgerufen haben, dann sieht man das ja tatsächlich. Und das ist ja nicht nur ein Problem, dass jetzt Wissenschaft oder grenzwissenschaftliche, also anomalistische Phänomene haben, sondern was ja auch die Politik hat. Die politische Diskussion, politische Argumentation, das geht uns ja auch durch diese Mechanismen flöten. Ne? Also das sind ja Sachen, an denen wir selbst alle eigentlich jeden Tag arbeiten müssen. Und vor allem, wer Kinder hat, da ständig wachsam und ordentlich mit denen in der Diskussion sein. Denn es ist nicht die Schuld der Kinder, wenn sie auf unsägliche Inhalte stoßen und die dann irgendwie repetieren. Sondern es sind wir, die Kinder da nicht begleiten und das nicht einordnen. Ne?
Ja, oder noch nicht genug einordnen, sagen wir mal so auch, ja. Also
Mhm.
bei der Masse auch an Informationen und jeder kann heute irgendwas verbreiten, das ist ja eher die Problematik dahinter.
Ja.
Das wahrscheinlich wär die Seite sozusagen Grenzwissenschaft aktuell, minusaktuell.de, so ist es richtig. Wäre populärer, sie ist populär, aber populärer, wenn du wahrscheinlich mehr irgendwelche auch Theorien verbreiten würdest, die nicht unbedingt stimmen, aber gut klingen. Ja.
Ja, oder eine andere Titelzeile wählen. Manchmal, das ist mir schon klar. Also manchmal sind meine Titel jetzt nicht unbedingt the Catchphrases, aber
Naja.
es geht halt nicht anders. Also aus meiner Perspektive raus.
Ja,
Ne?
klar.
ich dann schon ein. Aber es ist halt dann schade, wenn man sieht, dass irgendwelchen Quatsch zigmal mehr Aufrufe oder Leser und so hat. Aber das ist wiederum die Entscheidung der Leser letztendlich. Und es ist halt ein Irrglaube, sich vorzustellen, dass, aber das ist eine ganz andere Diskussion, aber vielleicht trotzdem sage ich es ganz gern. Es ist halt die Vorstellung, dass die sozialen Medien uns irgendwie hilfreich wären in einer Meinungsbildung. Das ist, glaube ich, so ein Idealismus, der leider nicht eingetroffen ist, ne? Weil andere Mechanismen die sozialen Medien lenken als das, was man da ursprünglich sich so drunter vorgestellt hat. Also ich muss immer wieder, ich finde es immer wieder grausam, dass wenn ich nur einmal mich wage, eine Sache aufzurufen, die mich eigentlich nicht interessiert oder die gar nicht meiner Sache entspricht, dass ich dann die nächsten Tage und Wochen damit zugemüllt werde. Ne? So, also es ist schon verrückt.
Ja, gut, ich
Naja, aber das ist
meine,
wie gesagt eine andere
ja,
Geschichte.
ich glaube, dass, wenn man es positiv sieht, ist, dass wir vielleicht durch die sozialen Medien, wenn eben so, dass wir selber so eine Art dieses Chaos irgendwie wahrnehmen und dann selber vielleicht für uns wachsamer werden, welchen Quellen wir glauben können oder nicht. Also wir können uns damit eigentlich trainieren, weil wir ganz viel Müll bekommen. So, dass
Besten
wir.
Falle, ja.
Und das ist teilweise auch ein bisschen Spiegelbild der echten Welt. Also so von
Aber wer
daher.
macht sowas, was Carla macht und schreibt die NASA an? Also von den Leuten, die diese Videos anschauen, doch keiner. Ne? So. Also von daher top und Hut ab. Also es ist die richtige Vorgehensweise. Wenn man es wissen will, wenn man jetzt sagt, oder wenn man sich überlegt, wenn jetzt die NASA das ist, was einem einfällt, es gibt natürlich auch in Deutschland, ja, es gibt ja Forschungsinstitute für Sonnensystemforschung und alles Mögliche, Max Planck, es gibt ja auch die Europäische Raumfahrtagentur, es gibt eine deutsche, die DLR. Aber die muss man jetzt nicht alle auswendig kennen. Da ist die NASA natürlich
Übrigens hier
naheliegend.
sitzt die ESOG, die sitzt übrigens hier, ja,
In
wollte ich nochmal
Darmstadt,
sagen.
ja.
Ja, in die
Genau.
ESA, ja.
Genau. Und das ist also total, total guter Weg, wie ich finde. Ja, also von daher
Hättest
alles
direkt
richtig gut.
hinfahren können eigentlich, Carla, gell, hier in
Ja,
Darmstadt.
also ich hatte am Anfang, hatte ich gesagt, der hieß Kevin, aber hieß gar nicht Kevin, sondern hieß
Ja.
Rick Spencer. Also Rick Spencer hat
Bei
mir
der
wirklich
NASA,
ganz
ja.
viel, ja genau, bei der NASA, hat mir ganz viel Angst abgenommen, deswegen immer ganz, ganz viel Grüße an ihn. Nee, aber ich bin ja hier ein bisschen für die unsachlichen Fragen noch da, deswegen habe ich noch eine Frage.
Jederzeit. Es gibt aber eigentlich auch keine unsachlichen Fragen.
Nee, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen kitschige Frage. Ich mag eigentlich kitschige Fragen nicht so
Gerne.
gerne. Aber manchmal habe ich das, wenn ich irgendwie ein Problem habe, also so ein alltägliches Problem. Dann denke ich mir manchmal, wenn ich mich dann da so reinsteige, denke ich mir dann so, okay, es gibt so viel auf dieser Erde und es gibt so viele Milchstraßen und es gibt so viele Planeten. Mein Problem ist eigentlich so winzig. Das ist jetzt gerade hier in meinem Raum in mir drin, aber es gibt so viel auf dieser Erde und so viel in diesem All und alles.
Universum, ja.
Genau, in diesem Universum, es gibt so viel. Mein Problem ist eigentlich gar nicht so viel wert. Jetzt ist meine Frage, du als Mensch, der sich ja aber schon sehr gut damit auskennt, was es noch so alles gibt, denkst du dir auch manchmal, okay, mein Problem ist nur so ganz klein oder ich als Mensch mit meinen Belangen ist es irgendwie nur so ganz klein, weil du kennst dich ja ein bisschen damit aus. Ich kann mich dann einfach zurücklehnen und sagen, ach, ich weiß nicht, was da alles kommt. Ich betrachte das jetzt einfach alles als das große Nichts. Aber du kennst dich ja ein bisschen damit aus. Hast du auch manchmal so Momente, wo du dir einfach so denkst, so, nee, jetzt lasse ich es mal sein und nehme jetzt einfach mein Problem so hin und denke mir, okay, da gibt es so viel anderes, lass es jetzt einfach mal sein oder kommst du da gar nicht raus aus diesem Denken von, okay, das könnte aber noch sein und das könnte noch sein und dass dieses, was für mich Freiheit ist in dem Sinne, dass ich mir denke, ich kann mich zurücklehnen und sagen, es ist nichts, dass für dich eher so interessant ist und so dein Job ist, dass du das überhaupt nicht kannst, dass du das gar nicht ablegen kannst oder also gibt es Momente, wo du dieses ganze Wissen, was du hast, zumal ablegen kannst?
Ja, schon. Also ich glaube, dass ich ganz gut mit beiden Beinen so im Alltag und im Leben stehe. Ich bin ja auch Familienvater und habe da auch ziemlich viel Verantwortung von unserer Familienstruktur. Die Jungs sind beide noch minderjährig, also da ist einiges, was mich sozusagen in den hiesigen Problemen oder in den hiesigen Freuden hält. Und ich bin auch ein sehr politisch interessierter Mensch. Also von daher, bei mir dreht es jetzt nicht 24 Stunden alles ums
Okay.
Weltall oder um UFOs. Aber ich finde die Sachen tatsächlich natürlich spannend und verbringe damit auch viel Zeit, weil es ja auch letztendlich mein Job, also mein Beruf ist, meine Berufung. Aber ich finde es halt tatsächlich immer wichtig, zu sehen, dass diese Dinge, auch wenn sie so fern wirken, eigentlich doch relativ viel mit uns zu tun haben. Ich habe das eben ja schon mal so versucht, so ein bisschen zu skizzieren, dass so diese Fragen mit, gibt es Außerirdische und können die vielleicht hierher kommen und sind vielleicht schon da und was auch immer, gar nicht so, so unwesentlich für unseren Alltag wären, wenn es dann tatsächlich irgendwann mal so kommt. Also hätte das schon gewaltige Auswirkungen, glaube ich, auch auf unsere politischen Systeme zum Beispiel. Also wenn jetzt eine überlegene technologische Zivilisation hier landet und plötzlich die USA und China und Russland merken, hoppla, ne, die so gegen die können wir jetzt wirklich ja nicht mehr machen. Was das bedeutet für uns, was das für die normalen Leute, also zum Beispiel so eine Entdeckung von Leben. Vor kurzem hat die NASA die besten Belege für außerirdisches Leben auf dem Mars präsentiert. Die haben zwar gesagt, es ist noch kein eindeutiger Beweis, dafür müssen wir hinfliegen oder die Dinger hier im Labor haben, aber das sieht halt wie was aus, was wir hier nur auf der Erde von Mikroben kennen. Aber es waren halt Mikroben, ne? Das ist so, und die Meldung so sensationell, die aus wissenschaftlicher Sicht war, hat aber jetzt für den normalen Menschen natürlich keine besondere Bewandtnis, weil es halt Mikroben auf dem Mars sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, man wünscht sich, dass alle Menschen irgendwie diesen hehren, Ansatz haben und Wissen und Erkenntnis haben wollen. Und wenn es auf dem Mars Leben gibt, dann sagt das natürlich ganz viel auch über uns aus und da kannst du drüber philosophieren. Aber wie gesagt, das hat jetzt keine direkten Auswirkungen auf unser Leben. Interessanter wäre es halt schon, wenn wir was finden würden, was tatsächlich intelligent wäre oder vielleicht uns sogar schon besucht hat oder auf dem Weg hierher ist oder fortwährend besucht. Das hätte natürlich massive Auswirkungen. Und ja, auch alles, das ist halt immer so eine Frage. Also ich weiß nicht, ob es in diese Richtung geht, aber oft sagen, ich kriege auch manchmal Zuschriften, wo die Leute sagen, ja, jetzt was soll das hier? Jetzt schreibt ihr hier irgendwie über eine Studie zu außerirdischem Leben, macht man einen Fernseher an und guck mal, wir stehen kurz vorm Dritten Weltkrieg, ne? Oder wir sollten lieber den Welthunger lösen und so weiter. Oder es gibt auch viel wichtigere Probleme. Und da denke ich immer, ja, das ist total richtig, aber das sind alles so vorgeschobene Argumente, weil das bedeutet ja nicht, dass wir uns auch dieser Frage nicht stellen könnten. Also der Welthunger, der wär ganz einfach lösbar, weil es dafür Geldmittel bräuchte, um den zu lösen, die teilweise einzelne Personen auf unserem Planeten haben. Von heute auf morgen, ne, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Antwort darauf. Also wenn man das will, dann muss ich da nicht 100 Jahre lang forschen. Das ist eigentlich klar, was das Problem ist. Kriege sind eigentlich auch, ja, was soll man da sagen? Ne? Da muss ich ja auch kein Rocket Science betreiben, um zu sehen, dass man die eigentlich auch nicht bräuchte, nicht führen müsste und so weiter. Also es sind alles so, warum soll ich also eine Forschung nicht betreiben, während ich die anderen auch betreiben kann? Also auf der Welt fehlt es nicht an Geld, auch wenn wir alle so persönlich das Gefühl haben, alles gleichzeitig zu machen und erst recht nicht an Initiativen und persönlichen Interessen. Und ich finde das, also wie gesagt, ich denke, ich wache jetzt morgens auch nicht auf und denke als erstes an UFOs, sondern da gibt es ganz andere Dinge, die ich auch für total wichtig finde. Und genau. Aber man sollte irgendwie beides zulassen. Und es ist ja auch gut, dass nicht alle Leute sich für UFOs, außerirdische und interstellare Objekte interessieren, denn es muss ja auch welche geben, die was anderes machen, aber es muss eben auch die geben. Genau.
Was denkst du denn, wenn die, also jetzt so eine theoretische Frage, aber wenn tatsächlich aus Richtung der Sonne zum Beispiel so ein Asteroid kommen würde, der sehr groß wäre, man könnte das nicht mehr verhindern, was glaubst du, wie die soziale Struktur sich hier auf der Erde verhalten würde? Würden wir alle in Panik ausbrechen und alle mordend und vergewaltigend durch die Straßen? Dings, wenn wir ziehen, wenn wir wüssten, das wird uns in einem halben Jahr vernichten?
Alle sicherlich oder hoffentlich nicht. Ich vermute aber, dass das einige tun würden. Das hängt wahrscheinlich auch von persönlichen Überzeugungen ab, ne? Ob es mit dem Tod zu Ende ist und ob da irgendwann jemand uns nochmal bestraft für irgendwelche Fehlverhalten im Leben. Ja, aber also ich hoffe einfach, dass sich die Wissenschaften, das ist ja wieder, knüpft ganz schön an das Vorherige an. dafür ist Wissenschaft ja auch so wichtig, dass wir eben nicht stehen bleiben und weiter auch kostspielige Projekte entwickeln, wie zum Beispiel diese Teleskope, damit wir eben solche Szenarien verhindern können. Ne? Und das besser verstehen auch, was ist passiert. Also die Dinosaurier wurden ausgerottet, aber andere Lebensformen haben überlebt. Welche haben überlebt? Welche haben sich dann durchgesetzt? Warum haben die überlebt? Also da sieht man ganz schön dran, dass von so einer ganz banalen Frage, ja, was passiert denn, wenn uns so ein Asteroid trifft, einfach der Zweck und Sinn von Wissenschaft abgeleitet werden kann. Ne? Dass wir vielleicht wir haben vielleicht 3 Wochen Zeit, da wissen wir zwar, der wird da einschlagen, aber der schlägt irgendwie im besten Fall irgendwo ein, wo er verhältnismäßig wenig Schaden anrichtet. Oder selbst wenn er in Paris einschlägt, dann muss halt Paris evakuiert werden und das geht innerhalb von 3 Wochen. Aber dazu müssen wir Wissenschaft haben, um dieses Szenario zu erkennen. Wenn wir keine haben, dann warten wir drauf, bis der Blitz am Himmel auftaucht und kurz danach macht es Peng. Also das so, aber ich hoffe, dass nicht alle mordend und vergewaltigend durch die Lande ziehen würden und werden. Dafür habe ich doch zu viel Hoffnung trotz allem in die Menschheit.
Es gibt
Hört sich
ja,
vielleicht pathetisch an, aber ist so.
kennst du diesen Film Don't Look Up? Hast du den gesehen? Ja, auf
Ja,
Netflix, so ein Netflix-Film, also
genau.
mit Leonardo DiCaprio und so, wo dann auch die Politikerin Meryl Streep ist, glaube ich, die dann sagt, guck einfach nicht hoch. Also wenn das Ding kommt, schaut
Ja.
halt nicht hoch, dann
Ja.
ist es auch nicht da, ja. Sozusagen.
Genau.
Das
Geht
fand ich ein,
natürlich auch.
ja, aber das fand ich ein schönes, also das fand ich ein ganz interessantes, also ein ganz interessanten Film in dem Sinne, dass ich dachte, es hat so einen leichten realistischen Touch, weil die
So.
Wissenschaftler sagen, da kommt was auf uns zu und keiner erstmal glaubt ihnen eigentlich. Also, oder es interessiert eigentlich keinen. So ist es ja, gell?
Ja.
Weil es halt so viele andere Dinge auch gibt. Das ist, glaube ich, das Ding, ja, weil es so viele andere Dinge gibt, um die sich alle kümmern. Und das ist ja, dass
Und
wir.
das ist aber auch wichtig, dass sich die Leute weiterhin um ihre Dinge kümmern, sondern
Ja.
der Bäcker, irgendjemand muss mir meine Brötchen backen. Gut, ich könnte es jetzt vielleicht Brötchen noch selbst backen, aber einfach, irgendjemand muss ja, ich sag mal, ich sage jetzt wirklich so banale Dinge, die aber ja gar nicht so banal sind. Die Müllabfuhr muss kommen. Und ich bin kein Müllwerker und alles Mögliche. Also hat alles seine Berechtigung, so aber auch die Wissenschaft. Und was passiert, wenn du die nicht hast und keine Vorahnungen hast, das siehst du halt heute noch in Pompeji, wo man diese mit Asche zugeschütteten Körper Hüllen findet, die dann so ausgegossen wurden mit Gips, weil die Leute unverhofft mit diesem Vulkanausbruch konfrontiert waren und einfach nicht mehr weg konnten. Also das ist eigentlich so ein Mahnmal daran. Und heutzutage hat man gerade da am Vesuv und überall hat man ja Messstationen und weiß dann, also sowas wird wahrscheinlich, wenn der jetzt nicht irgendwie völlig unverhofft zu einem Ausbruch kommen. Die meisten Vulkanaktivitäten heutzutage, die haben doch einen genügend Vorlauf, dass die Leute evakuiert werden können. Und
Naja,
dann
und
irgendwo anders Müllwerker und Bäcker und Kornkreisforscher werden.
ja, ich meinte das tatsächlich auch wirklich in dem Kontext, dass das für uns ja auch so lange Theorie bleibt, bis es tatsächlich passiert. Aber das ist immer dieses Ding, dass wir natürlich immer denken, es passiert nicht. Und wenn es dann passiert, dann genau. Und dafür ist es gut und wichtig, dass man eben solche auch im Grunde eine Art Vordenker hat, die sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt schon damit. Deswegen habe ich auch immer zu dir gesagt, wenn die Außerirdischen wirklich landen, wirst du so extremst populär, die werden alle wollen die Interviews von dir. Ich komme gar nicht mehr an dich ran dann wahrscheinlich. Ja.
Außerirdischen, oder? Ach so, nee,
Nee,
die anderen.
die Außerirdischen wollen alle Interviews von dir. Nee,
Genau.
das vielleicht auch, das weiß ich nicht. Aber ich meinte die ganzen Medien, die ja sonst, die müssen ja dann ihr Fachpersonal sozusagen so
Ja,
zusammensuchen.
wobei das ist so ein bisschen, also die Erfahrung hat gezeigt, dass das ein bisschen ein Trugschluss ist. Hatte ich ursprünglich auch gedacht, weil ich mich ja schon sehr lange und sehr intensiv mit der UFO-Thematik beschäftige. Und als dann 2017 das so losging, mit der Entwicklung in den USA und dass die Obama auch gesagt hat, wir haben da Sachen, die können wir nicht erklären und so weiter, haben viele Kollegen und ich eigentlich mit so einem Run gerechnet, interviewmäßig und er ja, schreibt doch Artikel und was weiß ich. Das war aber tatsächlich nicht so, weil es ja jahrzehntelang dieses Tabu gab. Und viele Medienhäuser und große Zeitungen haben dann so ihre eigenen Sachen geschrieben, statt tatsächlich jetzt die Und es gibt da ja nicht nur mich, sondern Fachleute zu kontaktieren. Und wir werden dazu, das wird zwar mehr, aber tatsächlich relativ selten, selten zitiert, sondern man schreibt dann irgendwie sein. Aber das sind wir beim Journalismus. Das ist natürlich heute auch so eine Entwicklung, die auch so in eine andere Richtung läuft wie früher. Zum Beispiel, wir hatten jetzt unser Jahrestreffen am IFEX. Das ist das einzige Forschungsinstitut in Deutschland an der Deutschen Universität, an dem zum einen SETI, also Suche nach außerirdischer Intelligenz, und UAP und UFOs universitär erforscht werden. Und das hat jetzt auch, das waren tolle Veranstaltungen, ganz internationale Redner, sehr hohes Level, würde ich sagen, aber auch sehr anschaulich größtenteils. Und das hat kaum Medieninteresse hervorgerufen. Vielleicht unsere eigene Schuld, hätten vielleicht dann noch mehr machen können. Aber ja, das ist halt leider so, ne? Und das wird vielleicht irgendwie noch anders werden. Aber auch da, das ist immer so eine Frage, was passiert. Also wir hatten Ende der 80er Jahre gab es eine UFO-Sichtungswelle über Belgien. Da haben hunderte von Leute so dreieckige Flugobjekte am Himmel gesehen, und auch teilweise gefilmt und dokumentiert. Die belgische Luftwaffe hat die auch auf dem Radar gehabt, hat Flieger hinterher geschickt. Das war damals ein Riesending. Und so eine Sichtungswelle von dem Ausmaß gab es zwar schon früher, hat es aber seither zumindest mal auch hier in Europa nicht gegeben. Wenn das jetzt, und die könnte halt wie damals, die hat ja auch irgendwann an irgendeinem Stichtag gab es die erste Sichtung, und das könnte also morgen wieder passieren, und heute wäre wahrscheinlich wegen der allgegenwärtigen Handykameras die Sache auf einem ganz anderen Level. Und dann könnte da wieder die Post abgehen. Ne? So. Also, aber auch da, das zeigt halt wieder es gab diese belgische UFO-Sichtungsmelde, was auch immer das damals war, bis heute rätselhaft. Aber das könnte sozusagen morgen wieder passieren. Vielleicht nicht in Belgien, sondern in Augsburg oder in Dortmund, Düsseldorf, keine Ahnung, ist egal. Und dann, ja, dann wäre wahrscheinlich das Interesse wieder groß. Aber dann ist halt wichtig, Leute zu haben, die das auch ordentlich einschätzen und bewerten können und nicht jetzt irgendwie in Panik verfallen. Und ich glaube, das machen wir zumindest mal jetzt am IFEX, bin da ja Mitglied an der Universität Augsburg, also assoziiertes Mitglied. Wir ordnen das sehr ruhig ein, sozusagen.
Ist das denn auch für dich persönlich so ein bisschen dieses Abenteuerliche daran? Weil das hast du jetzt schon zwei, dreimal gesagt, es könnte schon morgen passieren. Also, dass man immer dieses, auch so ein bisschen wie wenn man mit dem Schiff Amerika entdeckt, wir könnten morgen schon da sein. Also, so dieses, es könnte tatsächlich, oder Goldgräberstimmung, weißt du, wir könnten diesen Nugget jetzt finden. Treibt dich das auch an?
Weil ich die Möglichkeit als real einschätze, weil ich einfach weiß, dass es schon so oft passiert ist. Ja klar, also ob das jetzt antreiben, der richtige Ausdruck dafür ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall Teil der Faszination, dieses Thema und diese Themen für mich hat, auf jeden Fall.
So, jetzt ist dieses Objekt, Atlas-Objekt, wann wird es genau in unserer Nähe sein?
Also, da muss ich jetzt selbst nachgucken, weil
Es ist
das
im
habe ich jetzt
Oktober auf
nicht.
jeden Fall. Deswegen habe ich ja
Genau,
gesagt, wir müssen
genau.
hier die Sendung direkt
Ja, den
raushauen,
müssen wir rausmachen, müssen wir schon bringen,
sonst.
aber ich hab's mir notiert. Die dichteste Annäherung zum Mars wird am 24. November sein.
Okay,
Wie
das ist ja noch ein
gesagt,
bisschen.
dichteste ist relativ 2,8 Millionen Kilometer Entfernung, keine Kollision, also der Mars befindet sich also zwar auf Der kreuzt zwar die Marsbahn, aber der Mars ist nicht an dem Ort, wo er sein müsste, damit es zu einer Kollision kommt und sowieso. Dann den nächsten sonnennächsten Punkt, das nennt man Perihel, erreicht der Atlas am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit.
Oh,
Oha,
das
ne?
kann
Wie kann
kein
das
Zufall
sein? Naja,
sein.
das kann kein Zufall sein. Auf keinen Fall. Wird übrigens hier in Saarbrücken ganz groß gefeiert, wenn wir dieses Jahr diese Feierlichkeiten ausrichten.
Ah, echt? Okay.
So, genau. Dann am 19. Dezember kommt er der Erde mit sieben, mit, nee, kommt er doch der Erde am nächsten, wenn ich das richtig notiert habe. 270 Millionen Kilometer Entfernung. Also auch, wie Carla, wie du das richtig gesagt hast, das sind natürlich Distanzen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das sind, glaube ich, die doppelte Distanz zwischen Sonne und Erde, fast die doppelte Distanz. Will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, habe ich, aber es ist schon ein paar Meter, die da zwischen uns liegen. Und am 16. März 2026 passiert er dann den Jupiter noch in 53 Millionen Kilometer Distanz. Also das sind so der Fahrplan, den wir bislang haben. Aber vielleicht entdecken wir bis dahin noch weitere. Und wie gesagt, Vera Rubin, das Observatorium ist jetzt sozusagen schon am Arbeiten und könnte ganz viele entdecken, vielleicht sogar UFOs, alles möglich.
Aber ist denn von jetzt von denen, also man hat keine Zeit, irgendwelche Sonden hinzuschicken oder so, aber man kann das mit
Nee,
Teleskopen auch
das
machen.
ist zu spät. Also
Ja.
ich meine, es gab ja schon Sonden, die auf Asteroiden gelandet sind,
Ja.
und die liefern natürlich ganz andere spektakuläre Aufnahmen, ne? Also keine Frage, wenn du da vor Ort bist. Und so kann man aber, man wird schon einiges mit Teleskopen, die im All, also zum Beispiel Webb Space Teleskop, das Hubble Weltraumteleskop, die sind ja selbst im All stationiert. Haben allerdings das Problem, dass sie eigentlich fürs tiefe All ausgerichtet sind. Manche Leute sagen dann, na, warum fotografieren die das nicht ordentlich? Ne? Weil der einfach dann wiederum zu nah dafür ist. Also, wenn wir so an Hubble-Aufnahmen denken, dann sind das meistens so sogenannte Wide-Field-Aufnahmen, wo ganze
Nee.
Ausschnitte mit hunderten Galaxien drauf sind. Das sieht toll aus. Oder irgendwelche Sternennebel, die sind aber ewig weit entfernt. Das ist genauso wie wenn man, also das unsere iPhones, die können irgendwie, wie viel Megapixel Auflösung haben. Ich kriege trotzdem kein ordentliches Foto von einem Flugzeug am Himmel damit zustande, weil die einfach darauf, die Linse ist so klein. Du machst tolle Aufnahmen in Full HD und whatever, von deinem Essen im Restaurant und von deinem Selfie und machst vielleicht noch eine schöne Panoramaaufnahme von einem Bergsee, aber du wirst auf dieser Panoramaaufnahme kein Eichhörnchen im Baum erkennen. Also das sind halt einfach Techniken, Technologien, die auf verschiedene Sachen ausgelegt sind, aber mit denen kann man schon einiges machen, weil das Webb Space Teleskop zum Beispiel hat ja verschiedene Instrumente an Bord, nicht nur die Kamera, wie man sie sich so vorstellt, sondern da kann man viel über die Zusammensetzung dieses Körpers lernen, aus was der besteht, was da ausgast. Ist das Wasser, ist das Kohlenstoff, ist das alles Mögliche? Also die chemische Zusammensetzung kann man da erfahren. Geschwindigkeiten, Flugbahnen, alles Mögliche. Aber jetzt, dass wir von dem so ein mega Close-up kriegen, dafür hätten wir eben früher starten müssen.
Naja, okay.
Das wäre durchaus möglich, aber das ist ja auch diese Forderung, die der Avi Loeb teilweise mit seiner ganzen Diskussion so ein bisschen in Gang bringen wollte. Der sagt, jetzt kommt schon das dritte Ding und wir sind nicht in der Lage, das sozusagen abzufangen. Wir müssen das an uns vorbeifliegen lassen, können so ein bisschen aus der Ferne versuchen, so nah wie möglich ranzukommen und zuzuschauen. Aber viel spannender wäre es natürlich, wenn wir bei Entdeckung irgendwie auf den Knopf drücken. Einfach ausgedrückt. Und dann fliegt was los, das wirklich dann das umkreisen kann. Also an dem IFEX, von dem ich eben erzählt habe, in Würzburg zum Beispiel, da wurde ein Satellit, ein kleiner sogenannter CubeSat entwickelt, der ist in etwa so groß wie eine größere Schuhschachtel. Und den haben wir auch schon in der Erdumlaufbahn, ist mit so einer SpaceX-Rakete hochgeschossen worden. Und der hat Kameras an Bord und die werden im All mit einer KI darauf trainiert, dass sie auf der Erdoberfläche zum Beispiel künstliche Strukturen erkennen können. Also wenn da zum Beispiel eine Geometrie vorliegt, die aus der sonstigen Umgebung raussticht, wie zum Beispiel vor Dubai ist das, glaube ich, da gibt es so künstliche Inseln, die haben die aufgeschüttet und die sehen dann aus wie eine Palme oder wie irgend sowas. Ne? Also wenn da was ist, was da eigentlich nicht hingehört vom sonstigen Kontext her, dann erkennt das das. Und so würden wir also auch Architektur oder gehen wir mal auch wieder in die Science Fiction, irgendwie einen Monolithen, der da wie so ein Würfel auf irgend so einem Ast sonst grob zugeschlagenen Asteroiden irgendwie stehen würde, würden wir halt erkennen. Dafür müssen wir natürlich aber relativ nah dran sein, aber das wäre alles möglich. Zum Beispiel in Hoffnung und Planung ist, dass wir so einen CubeSat zu Apophis zum Beispiel bringen. Aber der kann natürlich auch andere, also der erkennt jetzt nicht nur irgendwelche Strukturen wie außerirdische Alien-Monolithen, sondern der kann auch geologische Formationen erkennen oder irgendwelche sonstigen Phänomene astronomischer oder natürlicher Natur, die sich auf so einem Körper einstellen. Aber er könnte eben auch, und das ist ja eben auch Teil der Mission am IFEX, eben auch künstliche Strukturen erkennen. Genauso wie wir es gibt eine deutsche in Planung sich befindende Mars-Mission, und da liefert das IFEX eine Komponente dazu. Und Teil dieser Komponente, das wird auch von der Bundesregierung ganz offiziell auch als solche gefördert, ist eine Kamera, die am Marshimmel auch nach UFOs und nach UAP suchen soll. Weil wir halt sagen, okay, wenn es UFOs hier gibt, dann könnte es die vielleicht auch auf dem Mars geben. Aber die sucht natürlich nicht nur nach UFOs auf dem Mars, sondern die kann dort auch atmosphärische Phänomene dokumentieren, die man vielleicht bislang noch nicht gesehen hat. Genau. Aber eben, sie kann auch UFOs finden, wenn es welche gibt.
Aber das heißt, bei dem Atlas-Objekt heißt es, dass jetzt eben auch Teleskope, sagen wir
Genau.
mal, auf der Erde, die auf der Erde stationiert sind, die haben umso näher er kommt, haben die im Grunde aus wissenschaftlicher Sicht nichts davon. Also es ist nicht, dass wir umso näher er kommt,
Doch.
umso mehr. Ah, doch, das schon. Also dass wir mehr
Also, aber das wird
herausfinden.
jetzt, der wird jetzt, wir werden mehr darüber hinausfinden, weil zum Beispiel so eine chemische Analyse kann man anhand von Spektroskopie, von einer Spektralanalyse auch von der Erde aus machen. Nur
Okay,
natürlich, je besser das Instrument ist und je näher wir rankommen, desto besser, wäre das. Also der Normalbürger, der erhofft sich ja immer irgendwelche schönen Aufnahmen. Und die werden jetzt mit diesen Erdteleskopen das, was wir bislang so sehen, nicht übersteigen, vermutlich. Also wir werden jetzt nicht irgendwie Berge und Cliffs und Höhen und Tiefen auf diesem Körper sehen können. So, wir werden so die grobe Form wahrscheinlich sehen nachher durch die Weltraumteleskope oder durch die Sonden am Jupiter und am Mars. Aber jetzt nicht, also wenn da jetzt ein kleines grünes Männchen sein 5 Meter durchmessendes UFO draufgeparkt hätte, das würden wir wahrscheinlich auf den Aufnahmen nicht sehen. Schade halt, ne?
Ja,
Weil
das ist schade. Ja,
ja
das finde
aus.
ich absolut schade.
Ja.
Ja, okay. Also, lieber Andreas, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich habe jetzt auch eben gerade, weil ich hatte das mit dem 3. Oktober, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Also, dass jeder, der Independence Day gesehen hat, der weiß, was auf uns zukommen könnte,
Das ist der
ja.
4. Juli.
Ja, das ist
Das
der
war
4.
schon.
Juli, aber für uns als
Für
deutsche
uns ist es der
Adaption.
dritte.
Als
Genau.
deutsche Adaption ist das natürlich der Tag der deutschen Einheit. Was ist das?
Ja.
Unity Day oder was auch immer heißt dann der Film von Roland Emmerich, den er bald hier dreht, wo wir uns auch mit dem Osten vereinen, um gegen die Aliens in unseren. Ja, das ist toll, den Film will ich auf jeden Fall sehen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich denke, dass wir schon etwas Licht heute in dieses Phänomen gebracht haben. Ich meine, du sagst ja auch. Oder weist darauf auch hin, dass man kann es bei dem Atlas jetzt natürlich ausschließen, aber es heißt, dass es eben, sagen wir mal, eine Sonde ist. Wahrscheinlich kann man das ausschließen, aber trotz alledem öffnet es ja die Tür, dass man überhaupt mal in diese Richtung denken kann, ja. Und ich glaube, das ist so eine ganz schöne Mischung, weil es lässt immer noch etwas offen, was sein kann, was wir nicht wissen, aber wir können uns auch ein bisschen bodenständig der ganzen Sache nähern und sagen, es ist wahrscheinlich nicht dieses große Raumschiff, was die Erde erobert, ja. Und trotzdem faszinierend, weil es eben interstellar ist.
Genau,
Carla,
und
hast du heute was gelernt eigentlich?
ich glaube, ich habe gelernt, dass ich es vielleicht mehr ernst nehmen muss. Also nicht, dass ich davor irgendwie mich darüber lächerlich gemacht habe oder so, sondern ich glaube, bei mir ist es mehr dieses, ist krass, es gibt Menschen, die sich so sehr damit beschäftigen, da muss irgendwas dran sein. Also ich nehm Menschen, die in die Forschung, egal in welche Richtung gehen, erstmal sehr ernst. Ich glaube, ab heute nehme ich sie vielleicht noch ernster und habe auch ein wenig meinen Horizont einfach erweitert. Ich würde sagen, das ist eigentlich das Hauptsächliche.
Immerhin.
Ja.
Und ja, wir möchten nochmal darauf hinweisen. Ich würde mal fragen, bei grenzwissenschaftaktuell.de wirst du dich weiterhin damit beschäftigen, auch Andreas, ja, mit diesem Atlas-Phänomen sozusagen? Also wirst du
Ja, aber
das
ich sag mal,
begleiten?
je, ja schon. Aber je normaler der wird, desto mehr rutscht dann natürlich auch aus meinem Themenspektrum raus. Also
Okay.
es sollte schon immer, also ich bemühe mich zumindest mal immer, dass meine Meldungen schon, also dass ich jetzt nicht über die Entdeckung von irgendwie, die mag noch so spannend sein, aber es muss schon in dieses anomalistische, grenzwissenschaftliche Spektrum passen. Und je mehr, je normaler er wird, desto weniger interessant wird er natürlich aus dieser Perspektive. Aber da ich das immer in der Entwicklung begleite, also dann kann man ja auch diesen Prozess mitverfolgen, ne? Und dann wird es wahrscheinlich das nächste geben, das wir irgendwann entdecken, und dann wird es darüber mehr geben, und vielleicht, ja, kommt irgendwann tatsächlich auch mal eine Sonde, denn wir haben, wie gesagt, auch schon ganz viele Sonden woanders hingeschickt. Warum nicht umgekehrt?
Ne? Der Voyager, gell, die einfach so im Grunde ja wie eine große Schallplatte an Bord hat, gell, wo irgendwie diese, also mit der Technik vor 40 Jahren oder so, das finde ich schon
Genau.
faszinierend, ja.
Aber sie hat auch eine Anleitung, wie man die, also wenn man, das ist natürlich alles wiederum so, wie soll man das sagen, also so auf den Menschen zentriert, humanozentrische Vorstellungen. Also man hat auch so eine Anleitung mitgegeben, wie man diese Schallplatte abspielen kann. Geht aber natürlich voraus, dass jemand diese Anleitung versteht. Ich meine, die ist jetzt nicht auf Deutsch geschrieben, und da wird jetzt nicht noch technischer Warnhinweis mitgeliefert und alles Mögliche. Aber ja, also man hofft halt irgendwie, dass man sich da so ausdrückt, dass das auch ein Alien versteht. Und das könnte natürlich sein, dass das Alien davor steht und noch so intelligent ist und uns überragt und trotzdem diese goldene Platte nicht abspielen kann, weil es ganz anders denkt und sich, ja, also
Naja gut, aber irgendwo muss man anfangen, gell, wenn man
genau.
Wissenschaftler ist sozusagen, irgendwo muss man sagen, okay, wir
Ja.
können nur das nehmen, was wir haben, ja.
Ja, also vermutlich ist es
Ah.
natürlich schon so, dass jetzt irgendwie, wenn jetzt in Star Trek, was weiß ich weiß nicht, im zweiten oder so, da treffen ja die Klingonen auf die Voyager und knallen die ab.
Ja.
Also dass sie, und das machen sie aber nur deshalb, weil sie als irgendwie was erkennen, ne? So, das wäre jetzt die Voraussetzung. Dann gibt es ja auch noch die Netflix-Serie Das Signal, da schicken die Außerirdischen die Voyager zurück. Die Land die, die, da wird die, die, die erwarten irgendwie die Landung der Außerirdischen, und dann ist es die Voyager, die da zurückkommt. Also alles auch eine schöne Analogie, wie dann so ein Kontakt dann vielleicht ganz anders ablaufen kann, wie man sich eigentlich so vorstellt. Also da gibt es ja viele, viele Visionen und auch schon bildhaft und filmisch umgesetzte Möglichkeiten.
Ja, und ich möchte zum Schluss auf jeden Fall nochmal auf nicht nur auf deine Seite grenzwissenschaftaktuell.de hinweisen, wo man immer tolle Neuigkeiten aus dem grenzwissenschaftlichen Bereich lesen darf, sondern eben auch auf deine Bücher. Das
Gerne.
sind ja genau, also da beschäftigst du dich ja unter anderem auch mit dem historischen UFO-Phänomen, also mit irgendwelchen Sichtungen, die vielleicht aufgeschrieben worden sind in alten Büchern, und du setzt dich damit auseinander, was ist da eigentlich dran, weil das dieses UFO-Phänomen eben nicht erst seit den 80er, 90ern gibt, sondern schon viel früher. Das ist jedem ans Herz gelegt. Wir verlinken das auch nochmal hier, weil das eine sehr spannende Auseinandersetzung einfach mit diesem Thema ist und auch nochmal unterstreicht, wie du dich dieser Sache näherst, finde ich. Ja. In diesem Sinne, lieber Andreas, vielen Dank für deinen heutigen Besuch und deine Aufklärung zu 3i Atlas.
Euch.
Und wir sind gespannt, was passiert am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit, der Tag, an dem wir zurückschlagen. Heißt das nicht so, glaube ich?
Bin ich jetzt überfordert. Aber das ist ja auch nur der sonnennächste Punkt, ne? Da
Da
müsste
muss,
also die Sonne
also,
zurückschlagen.
ja, gut, aber trotz alledem, also ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen, weil ich überlege auch, wer dann, also bei Independence Day ist das, glaube ich, Bill Pullman als Präsident der Vereinigten Staaten, das wäre dann hier Merz. Der würde dann in den Kampfflieger steigen und voranfliegen.
Genau. Ja. Das ist alles,
Oh, die Carla
wie
guckt schon
gesagt,
ganz angesäuert.
es gibt nichts, was es nicht gibt.
Also in dem Sinne, lieber Andreas, bleib noch dran. Alles, alles Gute und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ja?
Euch beiden auch. Tschüss.
Mach's gut, ciao. Tschüss.